Aufnahme läuft und...
Coach Potatoes.
Es ist ein lauschiger Sonntagnachmittag. Nachmittag ist es nicht mehr, es ist früher Abend. Die Coach Potatoes haben sich wieder eingefunden zu einem Stell-Dich-Ein. Carsten, Hallöchen.
Hallöchen, und extra für dich, ne, ein Liedwunsch direkt, ne? Push the Button.
Push the Button, von welchem Interpreten denn?
Na, für dich extra, Sugar Babes, Baby.
Okay, Push the Button. Okay,
Gott, das ist schon voll retro, ne, Sugar Babes?
Ein bisschen schon, ja.
Ja, um Gottes Willen. Ich weiß noch, in Bagger Luft, die ganzen Weiber sehen immer noch so aus, als ob sie bei den Sugar Babes gewesen sein wollten.
Okay.
Okay, ein Drück aus dem Urlaub, ne?
Oh Mann. Also, ja, die Leute, die uns sehen, ich bin immer noch auf Sylt. Der Rest hat es jetzt gehört. Ja, die letzten Tage, Mittwoch fahre ich wieder nach Hause. Und dann geht das Freitag gleich straight ins Camp. Der Cobra
ins Camp? Du gehst ja extra auch ins Camp. Hast du schon tolle Sachen fürs Camp vorbereitet?
Nö, ich mach das aus der Lameng.
Was bist du denn für einer?
Ich kann.
Alter, das geht doch nicht.
Wieso denn nicht?
Ich habe für mein Camp extra, okay, als Überraschung, einen verdammten Totempfahl geschnitzt. Was machst du?
Ich hoffe mit der Kettensäge.
Okay, ich bin auf die Coaching-Videos gespannt.
Es gibt keine. Es bleibt, was im Camp passiert, bleibt.
Das Kälte-Chainsaw Massacre.
Das könnte lustig werden.
Oh yeah. Hammer. Oh Mann, ey. Du bist schon eine verrückte Nudel, ne? Urlaub ist auch total entspannt. Ich habe schon mitgekriegt im Vorgespräch, ne? Du hast sogar Sachen vorbereitet.
Ich habe Zahlen vorbereitet, Prozentzahlen und sowas.
Was ist mit dir kaputt?
Ja. Nicht nur du hast Zahlen drauf.
Also anscheinend war ich die Woche irgendwie hart beschäftigt, weil ich habe irgendwie gar keine Zahlen diese Woche. Nee, ich hab nicht mal Lottozahlen gehabt.
Die habe ich generell nicht.
Mann. Weißt du, was der größte Grund ist, warum Leute im Lotto nicht gewinnen? Sie spielen nicht. So, Statistik. So.
Gut, wer nicht spielt, kann nicht gewinnen, ne?
Tja, das ist auch eine statistische Wahrheit. So. So. Kannst du mal ganz kurz mal durch dieser, wo wir heute über reden? Ich meine, wir haben jetzt diesen Livestream schon Leistungsgefälle genannt. Entschuldigung, der Wort ist seit Tagen haben wir den bei uns im Chat, der ist schon...
Yes. Ja, der AFVD hat ja den Herrenkader bekannt gegeben, den 75er-Kader für die Herren-Nazio. Und den wollen wir mal besprechen, da ist uns was aufgefallen. Wir wollen noch mal ganz kurz nachtreten zum Thema Imports. Da hat uns der Alex Schawinski, seines Zeichens Prezi, der Rostock Griffins, hat uns da noch mal eine Meinung oder eine Sichtweise rübergeschickt. Die wollen wir euch nicht vorenthalten. Dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz darüber sprechen. Wir wollen darüber sprechen, die Ravens gegen die Solingen Paladins. Ein Freundschaftsspiel zwischen Regionalliga und
Oberliga
gegen Bundesliga 2. Das Ergebnis war, ja, überraschend, keine Ahnung. Kommt drauf an, für wen.
Also für Solingen war es definitiv überraschend auf die unangenehme Art und Weise.
Und wir wollen auf das Thema eingehen, Jugendrecruiting. Da hat uns heute ein Dokument erreicht, das im Verband Berlin-Brandenburg eingereicht worden ist, ein Antrag. Über den wurde heute abgestimmt und über den wollen wir heute mal reden.
Der Antrag, also dass man endlich mal so einen Antrag zu dem Thema gibt, finde ich ja mal richtig gut, ne?
Genau, und der liegt uns vor und dann werden wir mal drüber diskutieren, beziehungsweise wir werden euch mal die Punkte vorlesen. Und mal mit euch hoffentlich das Für und Wider mal besprechen. Ne? So langsam kommen ja die Leute hier in unseren Chat rein und dann können wir mal gucken, was sich da so alles Schönes ergibt.
Bestimmt einiges wieder. Wir werden bestimmt wieder uns um Kopf und Kragen reden. Nein, Quatsch.
Ja, aber das Gute ist ja, und das sehen wir dann nachher am Beispiel vom Alex Schawinski, es gibt ja durchaus diverse Meinungen und das ist ja auch gut drüber. Und wir wollen ja dann eben auch Anlass und Plattform bieten, über gewisse Themen zu diskutieren und verschiedene Sichtweisen zu ermöglichen und dass man sich da halt auch mal ein bisschen austauscht.
Oh ja, das finde ich vom sehr gut. Ne? Ja, also wie lange sprach er eigentlich? Diesmal 5 Minuten oder 6?
So 2x50 Sekunden. Das geht.
Wow, ist ja fast ein Insta-Reel. Mensch, als ob das sowas öfters macht.
Ja, ich kenne jemanden, der sowas nicht macht.
Ne? Apropos Winterreifen.
Willst du gleich loslegen oder was?
Ja, besser ist, bevor es noch peinlicher wird.
Okay, wollen wir mit dem Nazio-Thema anfangen?
Übrigens, darf ich mal verraten, bei den einen Insta-Reel, den ich jetzt für deinen Geburtstag gemacht habe, ne? Die zweite Stimme, das war ich. Krass, oder?
Apropos Winterreifen Teil 2, da wollte ich mich ja noch bedanken bei den ganzen lieben Zuhörern und Potato Heads. Mich haben ja sehr viele Geburtstagsgrüße erreicht, ja, unter anderem auch von Carsten, vielen Dank.
Ja, bitteschön, gerne schön.
Und da wollte ich mal an die ganze Community ein dickes Dankeschön raushauen. Fand ich sehr rührig, die ganzen Nachrichten. Hat mich sehr gefreut. Liebe geht raus.
Übrigens, hattest du nicht irgendwie so jetzt gestern so ein Online-Escape-Room gemacht?
Genau, mit ein paar Freunden. Dazu habe ich ja dann deinen Zoom-Account gekapert.
Arsch.
Und dann haben wir da so 2 Runden Escape Room gespielt. Für mich war es ein bisschen zu spät, also von der Stunde her. Also mein Gehirn war nicht so auf Hochleistung, aber zum Glück die anderen, die konnten alle Rätsel knacken.
Also ich finde ja Escape Rooms, also das erste Mal war es irgendwie witzig, denn die nächsten paar Male fand ich es immer ein bisschen so... Ach, echt jetzt? Das soll jetzt die Lösung sein? Ernsthaft? Ja?
Oh. Ja, ja, vor allem das Storytelling ist meistens dann auch mal ein bisschen lahm, ne? Das denkst du dir, was? Also jetzt ist die Story vorbei? Wo ist die Pointe?
Genau, habt ihr keine Storyteller-Cards oder sowas? Ja, also der Hype um die Escape Rooms ist ja langsam, Gott sei Dank, ein bisschen zu Ende. Ich hoffe, bleiben nur noch die übrig, die wirklich was haben, was funktioniert und nicht einfach so, na, ich habe ja noch eine Immobilie frei. Ach, lass uns ein Escape Room machen. Shisha-Bar hatten wir schon. Und Bubble Tea und ach, weiß ja geil, was alles noch gibt.
Ja, mit Trends verdient man am besten.
Ja, und ich habe eine Idee, eine Shisha-Bar und Escape Room in einem. Ne?
Wo du Shisha rauchen durch ein Escape Room rennst.
Ja, andersrum. Du willst raus, weil es so sehr verraucht ist.
Okay. Und ansonsten, du siehst, ich bin nur eng gekleidet.
Schickes Kann sein, dass du Geburtstag hattest?
Ja, genau. Das hat mir meine holde Frau geschenkt. Steht mein Spitzname hinten drauf auf dem Trikot. Oder? Und
Nummer 75. Achso, und ich dachte, dein Spitzname wäre jetzt Dolphins.
Nein.
Nein. Plural, Spitznamen sind auch mal super.
Genau. So. Smalltalk beendet. So.
Ja, jetzt bin ich warm.
Jetzt bist du warm. Judy, also Nazio-Kader. Der AVD hat veröffentlicht den 75er-Kader der Herren-Nazio-Mannschaft. Und bei so einem Blick drüber ist dann so was Interessantes bei rumgekommen. Ne?
Man konnte ja darf ich ganz kurz mal fragen? Also normalerweise war ja immer gefühlt immer so, also als wir noch jünger waren, also vor 40 Jahren, war ja gefühlt die Hälfte entweder Adler, Blue Devils oder Braunschweig Lions. Wie sieht's denn jetzt aus?
Anders.
Anders. Alter, dein Spannungsbogen. Anders.
Genau, dazu habe ich so mal ein paar Zahlen vorbereitet. Also 75er Kader. Wie viel davon sind jetzt tatsächlich aus dem Verbandsfootball?
So. Ich hoffe, die Hälfte mindestens?
Nö.
Wie, nö?
Nö.
Mehr? Mehr?
Nee.
Moment, warte mal. Also nicht die Hälfte, nicht mehr. Oh, warte. Ich hab Gameshow-Erfahrung. Moment.
Also, von dem 75er-Kader sind sage und schreibe 16 Spieler aus dem Verbandsfootball. Das ist ein Prozentsatz von 21,3.
Moment. Hä? Nur jeder Fünfte kommt? Mhm. Was?
Ja.
Sag bitte, die andere Hälfte kommt aus der NFL.
Schön wär's. Nein, woher sonst kommen? Natürlich aus der ELF. Ne, also wir haben circa einen ELF-Anteil von ca. 78% und ein bisschen. Und die Spieler, die aus dem Verband kommen, da stellen 10 GFL-Teams Spieler. Die habe ich auch nochmal aufgeschlüsselt. Und 2 kommen aus der GFL-2. Also die GFL-2 spielt kaum eine Rolle. Jetzt können wir das mal so ein bisschen aufdröseln, weil das finde ich nämlich auch so ein bisschen interessant. Ein Spieler kommt von den Crocs, nur einer. 4 kommen von den Braunschweig Lions, also New Yorker Lions. 3 kommen von den Hildesheim Invaders. 2 Spieler von den Unicorns. Ganze 5, und das ist der größte Batzen, kommen von den Dresden Monarchs. Die stellen dann so gerade Defense und Offense Line. Einer kommt von den Langfeld Longhorns.
Warte mal. Dresden, die haben mal Leipzig in der Nähe. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen verwundert. Okay.
Stand jetzt. So.
Stand, ja, okay.
Ganze zwei kommen von den Paderborn Dolphins, was ich auch doch ein bisschen überraschend finde, aber finde ich gut. Nur einer von den Munich Cowboys. Einer von den Kiel Baltic Hurricanes, einer von den Saarland Hurricanes und einer von den Allgäu Comets. So, was mir als Berliner als krass auffällt, von den Berliner GFL-Teams ist niemand dabei. Also keiner von den Adlern, keiner von den Rebels. Einer ist im erweiterten Kader. Finde ich krass.
Ganz ehrlich, überrascht uns das jetzt wirklich?
Naja, weißt du, wenn ich jetzt so mir so folgendes Szenario vorstelle, mit der Maßgabe, der Verband bezahlt diese ganze Chose, weil es läuft ja alles über den IFAF, also ist der Verband der Ausrichter der Nationalmannschaft. Und jetzt sitzt der Fuad dann da zusammen mit dem Schuhen, guckt sich den Roster an und denkt sich so:
Weiß ich nicht, Digga.
Na, also ich finde das krass.
Ich würde einfach mal sagen, okay, ich mache jetzt erstmal die Schmonzette an den Anfang. Dann hat der Schuhan ja endlich das beste Elf-Team.
Ja.
aber das ist ja das, was ich am Anfang mal gedacht hatte, dass AVD und Elf sich quasi an einen Tisch setzen. Zumindest ist jetzt da kein Riegel davor geschoben, nach dem Motto, 11 Spieler dürfen nicht in der Nation spielen.
Na, sagen wir mal so, im Profifußball, zum Beispiel Fußball, also im Profisport ist es ja so, die müssen ja nicht im deutschen Verband spielen. Die können ja auch irgendwo international spielen, die brauchen nur einen deutschen Pass und dann sind sie berechtigt, in der Nationalmannschaft Deutschland zu spielen. Wobei ich dann aber sagen muss, also im Fußball ist es ja dann eigentlich so, dass sie dann auch innerhalb des internationalen Fußballdachverbandes tätig sind. Ist ja die ERF nicht. Also die ERF hat ja nichts mit der IFAF zu tun oder sowas.
Ja, aber trotzdem sind es halt die Sportler, ne? Ich meine, ich kann den Gedanken dahinter auch verstehen, ne? Aber irgendwo müssen wir jetzt auch, sag ich mal, sportpolitisch immer in ruhige Gewässer kommen und die Fundamentalopposition, weil die Elf ist jetzt da. Die ist jetzt auch nicht weggegangen.
Ja, aber andersrum, warum sollte jetzt jemand noch jetzt sich für die GFL interessieren, auch als Spieler, sportlich gesehen, wenn die Nationalmannschaft mehr oder weniger nur noch von ERF-Spielern gestellt wird? Ich meine, es können noch zwei Möglichkeiten existieren, warum da jetzt nicht so viele Verbandsspieler mit dabei sind. Wer sich das Video von Schuhen angeschaut hat mit dem Interview, da sagte er, der eigentliche Kader, der wurde ja schon vor anderthalb Jahren gestellt noch unter einer anderen Coaching-Crew. Jetzt hat man, wann war das? Letzte Woche eben dieses Camp gemacht, um noch ein paar zusätzlichen Jungs die Chance zu geben, sich zu präsentieren. Kann also bedeuten, dass der Großteil des Kaders halt schon stand und die mittlerweile zur ERF gegangen sind. Das kann sein.
Ja, du, aber andererseits, ne, aus was haben sich der Pool der deutschen Elfspieler bedient, größtenteils halt, ne, GFL und abwärts. So, jetzt haben wir den Leistungsdruck ja nach oben, das merken wir in den unteren Ligen ja auch. So, dann hatte ich jetzt, ich habe den Podcast noch leider nicht angehört, aber der Schuhen war jetzt auch in einem GFL-Podcast drin und hat er wohl sinngemäß gesagt, ne, Zukunft für die GFL wäre im Prinzip Ausbildungsliga für die Elf.
Darüber haben wir auch schon gesprochen.
Und das sieht jetzt zahlenwerksmäßig jetzt mal einfach mal so aus, ehrlich gesagt.
Was auch sein kann, ist, dass er jetzt bei dem letzten Camp waren ja jetzt, glaube ich, eine Zahl wurde da in dem Video genannt, etwas über 100 Leute waren dort gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Leute aus dem AFVD sind denn überhaupt zu diesen Camps gegangen? Also es gab jetzt dieses Jahr nur ein Camp, aber wie viele sind denn da jetzt hingegangen? Vielleicht hat es ja auch niemand interessiert, um dort überhaupt hinzugehen. Das kann natürlich auch sein. Fakt ist jedenfalls für die GFL finde ich das beschämend, dass dort eben nur so ein geringer Prozentanteil von AFVD-Spielern dort präsent ist.
Ja, es spricht jetzt gerade nicht für die Konkurrenzfähigkeit der GFL. Das, was, sag ich mal, Olle Huber vor Monaten noch immer gerne rausposaunt haben wollte, dass die GFL ja mindestens auf Augenhöhe ist mit der 11, hat jetzt im Prinzip der neue AVD einen Stempel raufgemacht mit einem großen, fetten Nope. Ne? Selbst wenn da ein paar Leute nicht hingegangen sind, die GFL spielen, die es in den Nazio geschafft hätten, jetzt den Stand. Jetzt sind wir bei 20% GFL-Spieler. Da kannst du nicht mehr viel Kaffeesatz lesen eigentlich. Ne? Also wenn es jetzt Hälfte wäre, 45%, könnte man vielleicht sagen, ja komm, 10% oben drauf, denn wenn es immer noch welche vom AVD, aber wir reden jetzt von 21 verschissenen Prozent. Und das sind knallharte Fakten. Das ist jetzt nicht mehr irgendwas mit Baseline-Statistikgeschisse. Das ist nur jeder Fünfte.
Hardy schreibt gerade zwei Kommentare, die besten deutschen Spieler sollen in der Netze spielen. Ist natürlich in der perfekten Welt schön und auch richtig. Und schreibt dann noch ergänzend, er glaubt, in der kurzen Zeit, in der neue Coaching-Staff da ist, werden sie kein großes Scouting gemacht haben. Das wird nächstes Jahr interessant werden. Das ist natürlich auch richtig. Der Staff ist ja erst letzten Monat announced worden. Letzte Woche war dieses Scouting-Ding und demnächst gehen ja auch schon Spiele los. Dass da kein großes Scouting mehr stattfindet, ist klar. Und das war ja auch der Punkt, den der Schuhan dann in dem Interview dann eben auch gesagt hat. Der große Teil des Kaders, der stand ja schon. Ja, der wurde vor anderthalb Jahren gesichtet. Seitdem ist ja da nicht mehr viel passiert, auch mit Corona, blau und blub. Und ich vermute eben doch einfach mal, ein großer Teil, der damals noch im Verband war, ist mittlerweile zur ELF gewechselt. Ja, und dann ist halt die Frage, wie viel Interesse haben die Spieler eigentlich da mitzumachen? Ich finde es halt nur komisch, dass zum Beispiel von den Adlern, die ja in die Playoffs gekommen sind, keiner dabei ist. Von den Potsdam Royals, die im Finale dabei waren, ist nur einer im erweiterten Kader drin. Also für mich spricht das auch eher die Sprache, dass da wenig Interesse war, da überhaupt hinzugehen. Weil ich meine, Spieler, die bis ins Finale kommen, die können nicht schlecht sein. Ja, die haben ja auch Qualität.
Ja, okay, kann natürlich jetzt vielleicht eine. Moment, Adler-Coach, wer ist ein Adler-Coach? Wer ist denn der Coach von den Adlern, die jetzt nicht da sind? Das ist mal so eine kleine Verständnisfrage.
Wie jetzt?
Der Coach der Adler.
Ja, Schuhan.
Okay, der Coach der Nazio?
Schuhan.
Ja, ich hab so ein ganz böses Bauchgefühl, was ich, sag ich mal, auch nachvollziehen könnte. Na, Jungs, bevor bei euch jetzt, sag ich mal, die Hacken abrast, ne? Wir wollen eine Saison gewinnen, die Arschlöcher. Ich mach die anderen fertig. Nein, Spaß beiseite. Ja, es ist schon ein bisschen komisch, ne? Aber andererseits ist es dann natürlich nicht so nach Motto Gutsherrentum, nach Motto, ja, ich krieg meine Jungs auch noch rein. So komisch, dass gar keiner da ist, da hast du recht.
Ja, also mich macht das halt stutzig und ich meine, wir haben so viele GFL 1 und 2 Teams und wir haben jetzt gerade gesehen, 12 Teams sind repräsentiert, das dann aber mit ein bis vier Spielern pro Mannschaft dieser 12 Mannschaften, ist schwer zu erklären.
Ja, also ich erkläre es mir halt, wie gesagt, damit, dass halt viele Spieler aus, wie du schon gesagt hast, aus Gelf. Warum fusionieren die nicht einfach, nennen sich die Gelfen?
Hardy schreibt nochmal, die Adler haben viele Topspieler in die ELF verloren, das ist so. Ahmed Khalife ist zum Beispiel zu den Milano Seamen gegangen und der ist ja jetzt auch als Running Back im Kader drin. Max Zimmermann, Top-Receiver der Adler, ist zu Berlin Thunder und der ist aber nur im erweiterten Kader drin. Ja, also der 75-plus-Kader.
Also der Team Rot, wie Schuhan gesagt hat. Oder Team Red.
Interessanterweise, der beste prozentuale Anteil, wo die GFL vertreten ist, ist der Quarterback-Kader. Da sind 3 QBs von 4 dabei. Woran liegt das? Könnte daran liegen, dass die ganzen QBs in der ELF keine Deutschen sind.
Aber hey, da haben wir doch noch wieder den Vorteil für die GLF. Mein Gott, ich fange jetzt schon an. Ne? Ich ahne es schon, Aber ganz ehrlich, die GFL hat sich jetzt gerade geoutet als Ausbildungsliga.
Naja, noch nicht so richtig. Ich glaube, dass das Schicksal werden viele nicht annehmen wollen.
Ja, nicht annehmen wollen, aber ich sag mal so, die Sache annehmen wollen und annehmen müssen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich sehe es momentan so, dass die Elf jetzt momentan da ist, noch keine Anzeichen macht von irgendeiner Krise. Okay, das verflixte siebte Jahr muss erstmal kommen, aber bis dahin sind es ja noch ein paar Jahre. Und bis dahin werden auch andere Leute sagen, ach Mensch, ob ich jetzt eine GFL 5 Tage die Woche trainieren gehe oder für die Elf 5 Tage die Woche trainieren gehe und dafür auch mal nach Spanien fliegen kann und auch im Fernsehen präsent bin, na, dann mache ich das doch mal.
Ja, das haben wir auch alle schon zur Genüge diskutiert, welche Vorteile das eben auch für die Spieler hat. Kai fragt hier gerade, wo war die Sichtung, wer hat die Reisekosten bezahlt? Also das Camp war, glaube ich, am Frankfurt am Main und wie es in so einem Camp ist, wird da wohl jeder seine Anreise selber bezahlen.
Ja, ich denke ja auch nicht, dass die DSC-11-Spieler da irgendwelche Gratifikationen bekommen haben von der Elf.
Nö, aber ich denke mir dann halt, wenn die ELF will, dass die Spieler da bei der Nation mitmachen, dann können sie halt diese Nation aber auch ein bisschen bezuschussen. Warum soll jetzt der AVD alles selber tragen, wenn nur noch 20% der Spieler aus dem Verband kommen?
Also der Gedanke, der ist ja nicht ganz unsympathisch, ne? Nach dem Motto, dass die Elf die Nazio in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Nur dann muss man halt aufpassen, dass man dann die Nazio, die Unterstützung der Nazio, sag ich mal, nicht über Gebühr verlangt. Ja, nicht, dass denn die Elf dann in ihre Verträge reinschreibt, ihr spielt für die Elf dieses Jahr und für keine andere Institution. Auch nicht für die Nazio. Das kann man auch reinschreiben.
Ja, keine Ahnung.
Dann ist dann wieder Nazio wieder nicht, sag ich mal, konkurrenzfähig. Schießt man sich selber ins. Also man muss da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, nicht auf Maximalstreit gehen. Und das passt ja ganz gut zu, anderes Thema, was wir ja auch schon hatten, Transferleistungen, ne? Transferzahlungen. So, nämlich der, wie heißt der nochmal? Aus Österreich, von den Mödlingern irgendwas. Rangers Mödling, genau, der Breuer, der hatte irgendwas gesagt mit nach dem Motto, wir brauchen Transferzahlungen von der Elf, kann man schön bei Football aktuell nachlesen. Ich finde, also ich finde diese Aussage an sich sehr, 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 sehr entlarvend, ne? Dieses Argument, ne, Transferzahlungen, also im Amateurfußball, beziehungsweise im Vereinsfußball, wo es ja wirklich Geld gibt, ne, ich glaube, in der 5. Bezirksliga Pankow Südwest kriegst du sogar immer noch Geld, wenn du startest, ne? Oder aufläufst oder wie man es im Fußball heißt. Man merkt ja von Fußball nicht so viel Ahnung. Ich weiß nur, dass es irgendwie für jeden Scheiß da Geld gibt. Ne? Da werden die Leute ja teilweise auch schon bezahlt, dass sie spielen. Und wenn dann entsprechend als junger Spieler mit 16 oder so auch schon bezahlt. So, das heißt, der Verein steckt richtig Geld in diese Ausbildung von diesem Material, von Personen. So, das heißt Investition. Da wurde Geld reingesteckt. So, und jetzt will jemand deine Investition haben, dein Gut. So, und dann sagst du, jo, aber dann hätte ich ganz gerne meine Ausbildung entschädigt. So, jetzt reden wir von Amateurfootballern, die in der Regel Geld bezahlen dafür, dass sie ausgebildet werden. Damit sie dann spielfähig sind und auch spielen dürfen nach Gusto des Coaches. So, also auf gut Deutsch, es sind bezahlende Mitglieder. Und wenn der Verein jetzt noch verlangt, dass der Verein Geld kriegt dafür, dass die Leute einen früher Geld gegeben haben. Also der Gedanke ist irgendwie ein bisschen auf einem ganz anderen Level gerade. Auf diesem Level sind wir gar nicht unterwegs.
Ja. Aber das ist eine Sichtweise, die haben wir noch gar nicht besprochen. Ne? Nach dem Motto, ja eigentlich wurde der Verein ja da schon für entschädigt, dass der Spieler ausgebildet worden ist und spielt.
Und jetzt will der Verein nochmal Geld bezahlt. Haben. Der Verein wurde bezahlt.
Dafür, das war seiner vertraglichen Pflicht nachgekommen, die der Spieler mit dem Verein eingegangen ist. Ne? Er bezahlt und will dafür eine Leistung haben in Form, dass er da Sport machen darf, betreut.
Ja. Genau, betreut Sport machen darf und hat wahrscheinlich der Spieler, wenn er, sag ich mal, ein sehr guter Teamplayer ist und und so sich auch noch im Verein ordentlich eingebracht, also ein bisschen mehr Leistung erbracht, als der Verein, sag ich mal, ihn abgerufen hat in Form von Trainingsleistung, sondern hat noch, keine Ahnung, was, die Wäsche gewaschen von den Jerseys oder sowas. Ne? Und dann wollen die offener Geld dafür haben, dass er die Jerseys gewaschen hat. Ne? Also eigentlich theoretisch, jetzt meine kontroverse Meinung, kriegt nicht der Verein das Geld, sondern eigentlich müsste der Spieler sagen, hör mal, ich habe extra Geld bezahlt, dass ich da ausgebildet worden bin. Kriege ich jetzt die Knete?
Naja, also
aber Leistung, ja, an wen?
Naja, der Spieler hat ja seine Leistung auch schon bekommen, indem er halt ausgebildet worden ist und mit dieser Ausbildung sich halt woanders quasi bewerben kann. Ja. Also ist eine interessante Sichtweise, die habe ich so noch nicht gesehen.
Ja, aber anderes Beispiel ist, ich gehe zur Schule, ne, und dann verlangt die Schule, dass, da wo ich meiner Schulpflicht nachgekommen bin, und dann geht die Schule irgendwann mal her und sagt dann zu meinen Dienstherren, hallo, der Carsten, der ist jetzt bei Ihnen, ne, Beamter im gehobenen Dienst, jetzt hätte man gerne Geld von Ihnen, weil den haben wir Lesen und Schreiben beigebracht.
Aber dazu passt ja noch folgendes Thema, was wir ja heute noch aufgemacht haben. Ich hab nämlich eine E-Mail bekommen von den Bears.
Ja.
Und der Martin Harder, zweiter Vorsitzender der Bears, hat mir einen Antrag rübergeschickt zum Thema Jugendrecruiting, der heute beim Berlin-Brandenburg-Verband eingereicht worden ist. Und da geht es genau um so eine Geschichten, ne? um Ablösesummen und wann Vereinswechsel und wann nicht. Und den können wir doch mal gerne durchgehen. So. Hast du das Ding offen?
Ich habe das Ding offen. Wollen wir die Punkte durchgehen oder wollen wir ganz kurz mal durchgehen, wie das herkommt? Ich kann mal kurz die Historie erzählen. Ne? Wir beide kommen ja aus Berliner Football. Ne? Mhm. Schon in den 90ern haben wir es erlebt, dass rekrutiert wird oder angesprochen wird oder abgeworben wird. Damals hat man das Wort Recruiting noch nicht so in den Mund genommen, weil das Wort war dort damals auch nicht so richtig bekannt. So, und da hieß es immer so, nee, nicht innerhalb der Saison und so weiter und so fort. Und erst recht nicht bei der Berliner Auswahl, ne? Um Gottes Willen, ne? So, und seit Jahren grassiert dieses Thema, ne? Und wir kennen es ja alle, jeder wird von jedem angesprochen. Mhm. Ne? Ich wurde damals auch von den Adlern angesprochen, ist auch schon ein paar Jahre her. Jugend halt. Ne? Aber man kennt das halt, ne? So. Die Bears sagen halt, die Auswirkungen von diesem unkontrollierten Recruiting inzwischen, ne? Es ist außer Rand und Band geraten, ne? Dass die Abwerbung nicht nur von Spielern passiert, sondern auch unterhalb der Elternschaft oder den Staff und so weiter und so fort.
Und alles. So wie man hört, auch schon bis in die C-Jugend rein.
C-Jugend für Nordrhein-Westfalen, ist das U14?
Was haben wir hier? U16 ist die B-Jugend. Ja.
Gottes Willen, also das ist schon Wahnsinn, ne? So, und gefährdet halt inzwischen die Spielfähigkeit. Das haben wir hier in Nordrhein-Westfalen auch, ne? Dass Teams, die bisher 11er gespielt haben, auf einmal 9er machen müssen oder teilweise Spielgemeinschaften machen und so weiter und so fort. Ne? Dass der Landessportbund ja auch, das wissen ja wenige Leute, ne? Dass es auch Fördergelder gibt für Kaderspieler, also sprich Auswahlspieler, ne? Und dass bei einer Abwerbung die an die Vereine ausgezahlt, wenn die den Spieler gerade neu aufgenommen haben, nicht an die, die sie ausgebildet haben. Mhm. Okay, das ist was anderes.
Ja, der Verband Berlin-Brandenburg hat jetzt bei diesem Verbandstag, wo ich ja gewesen bin, soweit ich weiß, auch erstmalig mal 10 Kaderspieler ernannt. Ne? Und die werden dann speziell betreut, auch durch den Verband, und kriegen dann auch nochmal zusätzliches Training. Und wie du sagst, für die kann man dann eben Fördermittel beantragen.
Genau, ne? Und dementsprechend zieht dieser Antrag halt im Prinzip darauf hin, dass man dieses Recruiting mal langsam eindampft, ne? Oder in Regularien bringt. Wir haben ja schon eine Folge mal über den 58 BSO mal drüber geredet, ne? Dass die Passstelle halt die Ausstellung weiterer Pässe verweigern kann, wenn schon eine größere Anzahl erreicht ist, aber ohne eine Zahl zu nennen. Also die Regelung ist sehr, sehr, sehr weich. Mhm. Und die Bears haben ja in so einem Nebensatz nicht unter den Punktlisten entsprechend ausgetreten, sondern haben gesagt, ne, man sollte die Ausstellung von Pässen verweigern, wenn eine Mannschaft mehr als die doppelte Anzahl der Mindestspielerpässe für die Lizenzerteilung erreicht hat. Okay. also ganz ehrlich, das ist noch das sympathischste Ding, sage ich momentan. Ne? Solange ein Ligabetrieb nicht nachhaltig auf guten Füßen steht, sondern nur auf tönernen Füßen steht, wie momentan im Jugendbereich, ne, finde ich diese Regelung gerade sehr, sehr, sehr gut. Weil dann hast du nicht irgendwelche Vereine, die 120 Spieler haben und nur 50 können auflaufen. Mhm. Ne, also und die anderen drei Jugendvereine in der Nachbarschaft, die müssen Spielgemeinschaft machen oder können überhaupt nicht antreten, weil denen fehlen einfach mal 100 Leute. Ja. Ne, so, aber wollen wir mal die Punkte durchgehen?
Der Hardy schreibt mir halt gerade, wenn wir Lust haben, können wir ihn ja mal dazu holen.
Ja.
Und können mit ihm mal diese Punkte besprechen. So, jetzt muss ich nur mal gucken, kriege ich hier mein Bluetooth überhaupt an hier? Weil irgendwie will er hier gerade nicht. Ja, einen Moment. So, Bluetooth an. So. B-b-b-b-b-b-b-b-b. Und dann gucken wir doch mal, dass wir den jungen Burschen hier mal anrufen.
So, ich finde das jetzt schräg. Ich rede jetzt mit einem von den Bärs, den ich nicht kenne. Ich bin zu lange aus Berlin raus, merke ich gerade.
So, warte mal, ich muss jetzt bloß mal hier die Nummer hier so richtig eingeben hier. So, Tastatur und dann gucken wir mal.
Das ist mal so schön live, ne?
Ja, hier ruft der Chef noch selber an. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob das hier jetzt auch richtig funktioniert. So. Es klingelt.
Ja, hallo.
Hallöchen, Hallöchen. Die Coach Potatoes hier.
Ja, hallo. Ich muss ja mein Livestream ein bisschen leise machen, sonst höre ich das alles doppelt wahrscheinlich.
Und wir auch.
Ja, wir okay. Können einfach überbrücken. Hallo, hier ist Ihr Nachbar. Ich habe Ihr Paket bekommen. Sie wollen nicht wissen, was da drin ist.
Ja, jetzt funktioniert.
So, hallo. Hallöchen, wie geht es dir?
Gut, gut, dankeschön.
So, du wolltest jetzt mal mit uns das Thema Jugendrecruiting, beziehungsweise euer Antrag, wolltest mal mit uns durchgehen.
Ja, genau. Ich dachte mir, wenn wir schon darüber reden, über unseren Antrag, den ich selber ja unterschrieben habe und für unseren Verein da eingebracht habe und diskutiert habe, dann ja, kann ich ja gleich vielleicht direkt mit euch sprechen. Dann
gibt es keine Missverständnisse?
Genau, ja.
Okay, Carsten hat ja gerade zu möglichen Beweggründen und Historie was gesagt. Erzähl du noch mal ein bisschen was dazu, wie es jetzt zu diesem Antrag kam.
Ja, also dieses Problem haben wir ja schon seit sehr vielen Jahren. Und wir haben ja gefühlt fast jedes Jahr auf der Mitgliederversammlung irgendwie das Thema mehr oder weniger irgendwie angesprochen. Und ich hatte jetzt in letzter Zeit viele Gespräche mit unserem A-Jugend-Headcoach, dem Andi Reichel, den ihr auch sehr gut kennt. Mhm. Der hat mir ja auch so sein Leid ein bisschen geklagt, ne? Das ist halt einmal, wenn Spieler zur Auswahl geschickt werden, dass sie dann sehr, sehr oft dann schnell den Verein wechseln und zu einem GFL Juniors Verein gehen. Aktuell sind es die Adler, aber ich möchte jetzt nicht nur auf die Adler mich fokussieren, weil das halt jetzt nur aktuell so ist, aber es gab in der Vergangenheit auch die Rebels und verschiedene andere. Mhm. Ne? Das ist ja klar. Es soll jetzt hier nicht um einen Verein gehen, sondern einfach um das Problem generell. Und dann gab es auch die gleichen Probleme auch schon aus der C-Jugend. Da wurden auch Spieler abgeworben von einem ehemaligen Coach, der jetzt quasi gewechselt hat und jetzt ist er drüben und er hat direkt die halt angesprochen, die Eltern von den Spielern. Naja, und dann hatten wir uns dann irgendwie unterhalten. Der Andi Reichelt hat ein E-Mail geschickt an den Verband, an Volker Herzberg, und da gab es halt irgendwie so einen Austausch. Und dann habe ich gesagt, naja, dann lass uns mal zusammensetzen mit dem Volker und dann besprechen wir das Thema und was wir da machen können. Und das haben wir getan. Und dann haben wir ein paar Ideen gesammelt. Und diese Ideen, die wir da in diesem Antrag sozusagen vorgestellt haben, die sollen so eine Grundlage bilden, wie man das vielleicht regeln könnte. Uns ist dann aber klar geworden, dass diese Regeln jetzt so auf die Schnelle geschrieben vielleicht nicht für alle Vereine jetzt irgendwie auch sinnvoll sind. Und deswegen haben wir gesagt, es wäre vielleicht besser, wenn wir uns dafür Zeit nehmen und eine Arbeitsgruppe bilden und dann sich alle Vereine daran beteiligen können. Mhm. Und wenn wir vielleicht etwas Sinnvolles auf die Beine stellen, was uns zum ersten Mal eine Möglichkeit geben würde, dieses Recruiting wenigstens zu steuern. Weil so wie es jetzt ist, ist es halt, ja, wir haben halt eine Regelung für Coaches, eine Trainerordnung. Da steht halt drin, dass wir halt Abwerben im Jugendbereich nicht machen dürfen. Das ist halt absolut verboten auf allen Ebenen. Aber ja, wie gesagt, es findet trotzdem statt. Ja, und viele Vereine verlieren halt ihre Talente und das das Ergebnis ist ja halt meistens so gewesen, dass man in seiner Entwicklung gebremst wird. Man hat dann irgendwelche Talente, man will versuchen, vielleicht irgendwann mal auch in Richtung GFL Juniors sich zu entwickeln. Aber wenn dir jedes Jahr dann die Top-Spieler dann irgendwie abwandern, oder du dann vielleicht auch irgendwann keine O-Liner mehr hast und vom Elfer zum Neuner-Tackle irgendwie wechseln musst, was jetzt auch viele betroffen hat, dann bist du irgendwann mal so frustriert und merkst, okay, das funktioniert so nicht. Ne? Da muss man halt irgendwie vielleicht irgendeine Regelung finden. Und wir haben halt diese Punkte da aufgeschrieben, das sind nur so Ideen. Auf dieser Grundlage könnte man sich dann halt unterhalten.
Na, dann lass uns doch die Punkte mal durchgehen. Es sind 5 an der Zahl. Ich lese mal den ersten Punkt vor, dann lass uns doch mal kurz darüber reden. Also Punkt 1 in eurem Antrag: Im Jugendbereich sollte ein Vereinswechsel generell nicht vorgesehen sein. Nur unter besonderen Umständen, zum Beispiel bei Umzug und damit einer größeren Entfernung zum Trainingsort, sollte ein Wechsel ermöglicht werden. Und das ist so, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, so ein Punkt, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil wenn man jetzt mal so von Vertragsfreiheit ausgeht, kannst du doch niemandem vorschreiben, wo er spielen darf. Ich meine, man könnte zwar beim den Mitgliedsvertrag sagen, okay, Mindestlaufzeit zum Beispiel 2 Jahre, so wie es Fitnessstudios machen oder meinetwegen auch Handyverträge, ja, die haben dann eine Laufzeit von 2 Jahren. Ich glaube, mehr ist auch gar nicht erlaubt. Und jetzt schreibt ihr rein, ein Wechsel sollte nicht vorgesehen sein, außer bei einem Umzug, was ja sowieso generell ein außergewöhnlicher Kündigungsgrund ist, den man ja sowieso hat. Ne?
Richtig.
Auf welcher Grundlage fußt denn jetzt diese Idee, dass ihr jetzt sagt, ein Wechsel sollte nicht vorgesehen sein? Wie wollt ihr das durchsetzen?
Genau, also grundsätzlich muss man dazu sagen, jeder Mensch in Deutschland kann in so vielen Vereinen Mitglied sein, wie er möchte. Das ist halt, das kannst du niemandem verwehren, wo er dann hingeht, wo er trainieren möchte. Was man durchaus machen kann, ist, man kann das über die Pässe steuern. Ja, das könnte man sagen, dass man halt für diesen Verein einen Pass hat und dann sollte halt, der erste Punkt ist sozusagen so eine Grundlage für die anderen Punkte, dass man sagt, wenn es da bestimmte Gründe gibt, und Spieler oder Coaches der Meinung sind, der Spieler ist in einem anderen Verein besser aufgehoben oder sowas, dann kann es natürlich auch sein, dass man sagt, okay, wir geben die Freigabe und dann kann er gerne wechseln. Aber grundsätzlich hatten wir die Idee, dass man sagt, wenn jemand jetzt zum Beispiel aus dem Süden Berlins kommt und sich da zu einem Verein, der in seiner Nähe ist, was ja so das Gängige wäre, was man so macht, anmeldet, dass man dann einfach den Wechsel nach Norden, also was halt wahrscheinlich nur dann macht, wenn es halt entweder einen Abwerbeversuch gab oder wenn man sagt, ja, ich finde da halt viel bessere Bedingungen vor oder habe die Möglichkeit halt in einer höheren Klasse zu spielen. Ja? Mhm. Aber ansonsten gäbe es aus unserer Sicht halt kaum irgendwelche Gründe für einen so jungen Spieler oder Jugendlichen oder so ein Kind, jetzt irgendwie den Verein so zu wechseln. Also normalerweise wird er in seinem Einzugsgebiet sozusagen da trainieren, wo die Vereine vor Ort sind. Und das ist halt so die Grundlage für die weiteren Punkte, dass man diese Wechsel natürlich erlauben soll, aber dann halt unter bestimmten Regelungen, genau. Mhm.
Das, denke ich, aber wird schon sehr kompliziert, das genau auszuformulieren, wann sowas gestattet wird oder nicht. Ich meine, ein Kind kann sich ja zum Beispiel auch einfach bei einem Trainer nicht wohlfühlen, sagt, ich habe sowieso keine Chance, unter demjenigen vielleicht zu spielen, weil es da persönliche Differenzen gibt oder was auch immer. Und sagt dann, naja, aber weißt du, ich bezahle jetzt halt Mitgliedsbeitrag, oder die Eltern sagen das, wir bezahlen Mitgliedsbeiträge für mein Kind. Und der hat hier keine Chance zu spielen, dann gehe ich doch lieber zum anderen Verein, wo der Kader kleiner ist und wo die Chance größer ist, dass mein Kind dort spielt. Das kann man ja dann auch nicht unterbinden.
Das ist natürlich richtig, klar.
Ja, oder das System besser passen, ne?
Ja, genau, es kann aufs System passen, es kann sein, dass man halt gemobbt wird von anderen Spielern oder sonst was. Ja, das können verschiedene Gründe sein, ja klar. Das ist natürlich auch ein Problem, da denke ich mal, dass wir dann das so steuern können, dass man halt im einzelnen Gespräch mit dem Spieler beziehungsweise zwischen Coach und Spieler sowas bespricht und sagt, okay, für ihn macht es Sinn zu wechseln, weil das ja bei uns kommt ja hier nicht zum Zuge. Ne? Also klar, wir müssen das von beiden Seiten sehen. Ja? Wenn du jetzt einen kleinen Verein hast und da wechselt jemand, wird abgeworben und geht zu einem größeren Verein, und besonders früher war es oft so, dass das halt pure Beitragszahler waren. Ja, die sind einfach nur, denen wurde versprochen, die werden da spielen. Und die haben da weniger Spielpraxis bekommen als in einem kleineren Verein. Andererseits kann es natürlich sein, dass jemand aus einem großen Verein kommt und sagt, ich komme da nicht zum Zuge, weil ich nicht so gut bin wie die Top-Spieler, die da jetzt spielen, die Starter sind. Aber in einem kleineren Verein könnte ich halt Starter werden. Ja, dann ist der Wechsel natürlich in diese Richtung auch denkbar. Mhm. Und das sind so Dinge, die müssten wir halt auch alles besprechen. Und Fuad Medanovic hat ja auch zu Recht gesagt, wenn man sowas macht, muss man das auch natürlich auf saubere juristische Beine stellen, dass wir dann nicht irgendwelche Regeln haben, die dann halt gegen bestimmte Gesetze verstoßen oder sowas. Ja, das müssen wir natürlich auch alles mit einem Juristen, einem Anwalt, der für Vereinsrecht irgendwie spezialisiert ist, dann alles solche Dinge auch besprechen, klar.
Kommen wir mal zu Punkt 2, in dem steht, bei einem Wechsel des Vereins wird die Zahlung einer Kompensation fällig. Der aufnehmende Verein zahlt dem abgebenden Verein eine Summe in Höhe des Jahresbeitrages des abgebenden Vereins. So, und jetzt hatten wir ja gerade, Carsten hatte das Thema eingebracht, hatten wir ja gerade so die Sichtweise, ja, wieso soll der Verein dann jetzt eine Kompensation bekommen? Weil letztendlich hat der Spieler ja die Leistung bezahlt, indem er dort ausgebildet und gespielt wird. Also diese Leistung wurde ja schon bezahlt und jetzt will der Spieler wechseln und jetzt soll der Verein für diese Leistung nochmal bezahlen?
Ja, das war die Idee natürlich, wie könnte man verhindern, dass Spieler, die nur als Beitragszahler abgeworben werden, damit sie halt die Masse bilden, ja, und dann Beiträge für den Verein zahlen, damit man das unterbindet. Das heißt, wenn jemand der Meinung ist, das ist ein so toller Spieler, den muss ich unbedingt haben, dann muss er auch dann wird er auch wahrscheinlich auch das Geld dafür zahlen können, ein oder wollen, und sagen, das ist uns das wert, ja, dass wir den Spieler bekommen. Genau, das war die Grundlage, das war die Idee, wie könnte man das steuern? Man könnte vielleicht irgendeine Art, ja, wir haben extra nicht Ablösesumme gewählt, weil das immer so ein rotes Tuch ist, ja, wenn man so einen Begriff in den Mund nimmt. Aber genau, so eine Kompensationszahlung dafür, dass man den Spieler verliert. Man verliert nicht nur einen Spieler, man verliert auch einen Beitragszahler in seinem Verein. Mhm. Also könnte man ja sagen, okay, dann, wenn ihr den nehmen wollt, dann ja, aber dann zahlt ihr uns halt wenigstens das Geld. Und klar ist das Geld jetzt nicht so viel wert, dass man sagt, dafür kann ich mir jetzt einen anderen Spieler kaufen oder einen Coach bezahlen oder so, ja, aber letztendlich ist es halt so eine Hürde, die dann einfach davor schützt, dass man halt nicht unbegrenzt viele Spieler sich dann halt irgendwie aus einem Verein holt, ne, so, das war so die Idee. Also auch etwas, worüber man natürlich in Einzelheiten noch reden muss.
Carsten?
Also mir fällt dann auf, dass wir mit den Wechselfristen wirklich hart gebeutelt sind irgendwo. In der Regel muss man ja schon im Oktober schon mal festlegen, wo man mit der Mannschaft spielen will. Und die Wechselfrist geht ja bis Frühling. Und das ist ja etwas, was uns ja, sag ich mal, ordentlich manchmal vor die Füße fällt, wenn wir Pech haben. Und das ist ja ein Grund, wo ich sage, ja, da bin ich vollkommen beim Hage dabei, dass man da eine etwas striktere Regelung braucht. Weil ich gehe immer Stand September fange ich ja schon an zu planen, wie sieht es nächstes Jahr aus. Ja, aber dann gibt es nur noch den Oktober, den November, den Dezember, den Januar, den Februar und im März ist Erwachens.
Ich finde auch die Argumentation schlüssig. Ich finde auch die Argumentation jetzt von Hardy schlüssig zu sagen, okay, mir geht eine Einnahme verloren, mit der ich jetzt ja eigentlich gerechnet habe, ich sag mal jetzt für die laufende Saison, dann wäre schon ganz gut, wenn der Spieler jetzt, sagen wir mal, vor Ablauf seiner Vertragslaufzeit, die er mit dem Verein eingegangen ist, eine Entschädigung zahlen muss, die man an den annehmenden Verein dann abwälzen kann. Ich glaube, das wäre so eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn Freundchen, wenn du sagst, du hast hier für 2 Jahre unterschrieben, nach einem Jahr willst du schon gehen, dann wird Summe X fällig und die kannst du dann an deinen neuen Verein abtreten.
Mhm. Ja, so eine Möglichkeit. Genau. Ich sehe gerade noch einen Kommentar vom Kai, ist auch so ein Gedanke von mir, beste Mittel gegen Vereinswechsel ist gute Jugendarbeit, wo jeder abgeholt wird und entwickelt wird, beziehungsweise gegen überhaupt Vereinswechsel ist halt eine gute Arbeit. Und da kommt dann immer so ein berühmter Fluch der kleinen Zahl, ne, wenn du eh schon wenig Leute hast, ne, dann lockst du teilweise echt nur Bockmist an, in Anführungsstrichen, und bist auf die Leute angewiesen. Und ich sehe das Problem momentan da. Es gibt einen Punkt, wo du selber sagen kannst, okay, kann ich noch nachsteuern? Warum hauen mir die Leute gerade ab oder warum geht der? Aber ab einem gewissen Punkt, und das ist dann das, was viele Vereine das Problem haben, hast du gar nicht mehr die Manpower, darüber nachzudenken, warum die Leute abhauen. Du bist nur damit beschäftigt, den Laden am Laufen zu halten. Und dann ist es der Augenblick da, wo harte Regelungen herhalten müssen, um das irgendwie noch zu retten. Und das ist dann leider immer, ach, wie der Kai gerade schreibt, ne, ist halt ein Teufelskreis. Ja, der ist scheiße. Das meine ich mit einem Fluch der kleinen Zahl. Es ist einfach ein Teufelskreis gerade. Ne, wir haben es hier in Düsseldorf. Die haben 150er Kader angeblich oder 120. Das ist gefühlt eine ganze Liga.
Kai schreibt hier gerade, wer nimmt dann den Spieler auf, die nicht gut genug sind, um als Start aufzulaufen? Also das Argument haben wir auch schon anders erlebt, dass Spieler einfach nur abgeworben sind, damit sie eben nicht mehr bei Beitragszahler bei dem anderen Verein sind, sondern das Geld dann in meinen Verein dann pumpen. Also da geht es nicht nur um Starter, sondern es geht eben halt auch einfach teilweise darum, den anderen Verein zu schwächen. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Und ja, und da brauchst du eben einen Schutz der kleineren Vereine, die dann sagen, ey, wir haben nicht die Möglichkeit, hier ein Programm wie die Adler zu fahren. Das ist auch richtig. Kommen wir mal zu Punkt 3. Vereinwechsel ohne Kompensationszahlung ist nur dann möglich, wenn der abgebende Verein keinen Spielbetrieb für den betroffenen Spieler anbieten kann oder wenn der Spieler bisher keinen Spielerpass in diesem Verein hatte. Auch beim Wechsel aus einem besonderen Grund, wie unter Punkt 1 beschrieben, ist keine Kompensationszahlung fällig. Und da haben wir den Punkt, den ich gerade so ein bisschen, glaube ich, als kritisch empfand, ne? Wenn ein Spieler jetzt der Meinung ist, er kann da nicht spielen, ist ja auch so ähnlich, ne? Dann kann ich dem keinen Spielbetrieb anbieten, dann ist der Zweck der Mitgliedschaft irgendwie verfehlt und dann kann man den ja auch freigeben.
Ja, oder zum Beispiel, wenn du halt ein Talent hast und du siehst einfach, dass der Spieler viel zu gut ist für deine Liga oder für dein Team, ja, der hat einfach mal ein Potenzial, ein richtig großer zu werden, dann müsste auch der Coach dann sagen, ja, ganz ehrlich, der hat hier bei uns nichts zu suchen, der sollte irgendwo hingehen, wo er noch mehr gefördert wird, wo er viel besseren Football spielen kann, und natürlich wäre dann auch keine Kompensationszahlung fällig oder sowas, ja, dass man sagt, okay, ich will ihm jetzt nicht irgendwie die Steine in den Weg legen oder sowas, dass er natürlich seinen Weg gehen soll, und da muss man natürlich auch vom Verein her und auch von den Coaches her halt diese Gedanken auch entwickeln und sagen, wir sind ja nicht dafür da, um uns einfach hier nur auf Teufel komm raus irgendwie tolle Teams aufzubauen, sondern wenn wir so eine Situation haben, dass uns der Spieler so viel besser, dass er so viel besser ist, dass er halt vielleicht nicht die Förderung bekommt, die er braucht, dann müsste man natürlich dann auch so ehrlich sein und ihn auch ziehen lassen. Ja, das haben auch einige gesagt, das habe ich auch zum Beispiel aus Frankfurt-Oder, die haben ja auch jetzt, glaube ich, 6 Spieler verloren an die Potsdam Royals aus der A-Jugend. Das haben sie mir auch erzählt bei der Mitgliederversammlung, und bei denen war es genauso, wo sie gesagt haben, ja, bei uns haben die halt einfach nicht die Möglichkeiten, sich so zu entwickeln, wie es für sie richtig wäre. Ja, und dann haben die das auch gemacht.
Ja, das ist auch so ein Punkt, da muss sich ja dann jeder Trainer dann halt auch hinterfragen, inwieweit er dort ethisch denn halt handeln möchte, im Sinne des Spielers. Genau, und wenn das dann irgendwie Hand in Hand greift, wäre das schon eine schöne Sache. Kommen wir mal zu Punkt 4. Und da sind wir jetzt bei den Kaderspielern. Kaderspieler, Teilnehmer einer Landesauswahl Big East, dürfen in der Saison der Teilnahme an den Kadermaßnahmen und in der darauffolgenden Saison keinen Spielerpass eines anderen Vereins bekommen. Klingt hart, aber ich verstehe es, wo es herkommt. Ich nehme mal an, gerade in Berlin hat man da schlechte Erfahrungen gehabt, ne? Wenn ein Spieler denn zur Nazio-Auswahl gegangen ist, war kurz danach nicht mehr Mitglied meines Teams.
Genau. Ja, es gibt auch viele. Ja, Entschuldigung, Carsten.
Ja, für die Zuschauer und Zuhörer, die jetzt nicht aus Berlin kommen. Berlin ist denn da leider Gottes doch ein anderes Pflaster. Hier in Nordrhein-Westfalen, ja klar, wir haben große Teams, die immer ein bisschen was ziehen. Letzter Zeit zum Beispiel Bonn hat irgendwie eine große Abflussbewegung Richtung Krokus gehabt in der Jugend, weil sie recht nah beieinander sind. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wenn alle Teams in Nordrhein-Westfalen gefühlt in einer Stadt wohnen, was denn da los ist. Und das ist im Prinzip dieser Berliner Sumpf, möchte ich nicht sagen, sondern diese Berliner Wechselkarussell. Ich war hier in Nordrhein-Westfalen, als ich hergezogen bin, sehr, sehr überrascht, wie ruhig die Winterphase ist, was Rotation angeht in andere Teams. In Berlin kannte ich das nicht so. Ne? Also in Berlin, habe ich selber als Spieler erlebt, da hast du teilweise Wintertraining bei 4 verschiedenen Teams gemacht, um dich einfach mal umzuschauen. Und du hast immer wieder dieselben Sicher gesehen, wo du gedacht hast, okay, bin mal gespannt, wer mit mir dann demnächst denselben Helm trägt. Und das ist das große Problem in Berlin. Es ist alles so nah beieinander und daraus kommt diese besondere Brisanz.
Ganz genau. Und es gibt ja auch mittlerweile Teams, die keine Jugendlichen zur Auswahl mehr schicken, weil sie genau wissen, wenn sie da hingehen, dann sind sie weg.
Da gehöre ich auch dazu, ja.
Wurde auch angesprochen bei der Mitgliederversammlung, dass das auch ein Problem ist. Und deswegen haben wir auch gedacht, naja, vielleicht können wir das steuern, dass wir da auch sagen, ja, wenn du jetzt zum Kader, zu den Kadermaßnahmen gehen willst, super, toll, aber du denkst daran, dass du unser Gewächs bist sozusagen, wir wollen dich nicht verlieren, du sollst bei uns weiterbleiben und wir fördern dich, wir wollen, dass du da mitmachst, aber wander uns nicht ab dafür. Das ist halt, die Jugendlichen gehen dahin, die sehen halt die anderen Spieler, die werden angesprochen, die sehen die anderen Coaches, die sehen die Trainingsmöglichkeiten und alles Mögliche in so einem Kader, es ist alles ein bisschen anders. Viele Coaches aus den GFL Junior Vereins und so weiter. Und klar wird denen auch vieles versprochen und wird dann Honig ums Maul geschmiert, wenn man das so sagen darf. Ja, das ist klar, das wissen wir alle. Und deswegen ist es halt das Problem. Und über so eine Regelung könnte man das halt vielleicht verhindern.
Aber im Umkehrschluss, Hadi, bedeutet das dann ja auch, wenn du jetzt einen Spieler hast, der das erste Mal bei der Big East ist, gut, nächstes Jahr bleibt er bei euch. Zweites Jahr bleibt er wieder bei euch. Also wenn er jetzt so ein guter Spieler ist, dass er halt dreimal hintereinander zur Big East eingeladen wird, dann hat er gar nicht mehr die Möglichkeit, woanders zu spielen, oder?
Ja, das ist natürlich, das ist richtig. Die Jugendlichen sind ja nur 3 Jahre in der jeweiligen Altersklasse. Also bei uns in Berlin ist es so, glaube ich, 3 oder 4 Jahre können die maximal. Und dann haben sie ja auch die Möglichkeit, jetzt da 3 oder maximal 4 Mal in dem Kader zu spielen. Wenn du den jetzt 2 Jahre wegnimmst davon, den Vereinswechsel nicht ermöglicht, ja, dann ist das halt so. Aber die Frage ist, wie könnte man es sonst anders machen? Ja, das ist halt auch wiederum so ein Vorschlag, auf dessen Grundlage man das halt ausdiskutieren muss. Mhm. Vielleicht gibt es bessere. Wir haben auch gedacht, naja, dann darf er halt dieses aktuelle Jahr nicht wechseln, aber dann ist es meistens schon zu spät, weil die Kadermaßnahmen sind ja schon quasi während der laufenden Saison und dann hast du ihn halt fürs nächste Jahr weg. Ja. Den Spieler, ja. Und während dieses Jahres wird er sowieso wahrscheinlich nicht wechseln, weil er dann eine Passsperre bekommt. Und das heißt, ja, dann müsste man. Und dann würde dann wieder sowas greifen, wahrscheinlich, wie wir vorher besprochen haben. Wenn der Coach der Meinung ist, das ist halt ein so phänomenal guter Spieler, dass er halt da viel besser gefördert werden kann, dann müsste man dann mit der Erlaubnis des Vereins dann sagen, okay, dann darf er halt. Und dann bist du damit einverstanden.
Und da haben wir gerade einen guten Punkt, lieber Hadi. Da haben wir eine kleine Diskussion bei uns im Chat. Conny und Olaf sind der Meinung, das macht doch kein Coach. Ich muss sagen, ich habe da andere Erfahrungen gemacht und die habe ich auch, das habe ich selber so gehandhabt. Wenn ich wirklich einen Spieler habe, der sich bei mir nicht mehr weiterentwickeln kann, den ich nicht mehr coachen kann, weil die Gruppe es halt nicht mehr hergibt, dann sagt man denen schon, komm, da hast du das GFL Junior Team, geh mal dahin, da kannst du dich weiterentwickeln. Weil letztendlich ist es doch mein Job als Trainer, ihn einfach nur besser zu machen. Und als Coach, ja, man muss die Interessen des Vereins auch irgendwo wahren, aber in erster Linie muss ich die Interessen des Spielers wahren. Und die Trainer, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, und da muss ich wirklich auch mal eine Lanze brechen, gerade so in den unterklassigen Football, die sagen dann halt auch doch schon, du, wenn du hier nicht mehr dich weiterentwickeln kannst, dann geh mal dahin, ich kenne da einen Coach.
Und ja, im Extremfall wird der Spieler nicht mehr zum Training kommen, ne? Weil er merkt, er wird nicht mehr gefördert, ihm macht es dann keinen Spaß mehr, weil er einfach gebremst wird in seiner Entwicklung. Wahrscheinlich werden auch die Eltern versuchen, halt irgendwie ein Gespräch mit dem Coach zu suchen, aber ja, wenn der stur ist und das nicht machen will, dann wird er wahrscheinlich den Spieler sowieso verlieren, weil er wird dann nicht zum Training kommen, vermute ich.
Das Wichtigste ist die offene Kommunikation und das ist das große Problem, wenn Leute auch angesprochen werden. Klar, Jungs im Alter von 17, 18, die sind dann teilweise, oh ja, die Adler haben mich angesprochen, Braunschweig hat mich angesprochen, die wollen mich haben. Das ist das Vulnerable halt in dieser Situation und da fahre ich meistens eigentlich recht gut damit, dass ich da mit den Jungs schon vorab rede, bevor sie zu einer Maßnahme gehen, nach dem Motto, ja, euch werden Leute ansprechen. Und wenn das passiert, redet mal mit mir nur drüber, nur da ich will nicht überrascht werden. Das ist das Wichtigste, einfach nicht überrascht werden.
Ehrlichkeit ist aber am
besten. Für mich jedenfalls.
Genau. Kommen wir zum letzten Punkt, der ja dann doch schon, naja, der ist schon harter Tobak, finde ich. Aber ich verstehe es. Vereine dürfen in einer Altersstufe nicht mehrere Mannschaften anmelden. Also gibt es die Problematik in Berlin?
Naja, ich hab, also das ist entstanden, weil wir auch nur Gerüchte weiß, ich kann es nicht nachweisen, weil ich dann nicht weiß, welche Teams welche Vereine haben, aber wir haben gehört, dass irgendein Verein zum Beispiel schon 3 C-Jugendmannschaften hat. Mhm. Also weil die so viele Kinder haben, dass sie schon 3 haben. Und andere verlieren die und haben keine oder haben Bange, dass sie genug Pässe haben. Ja? Da haben wir gedacht, naja, ist das denn nötig, dass man so viele haben muss? Weil wir müssen uns auch klar machen, es gibt ja diese Regel in der BSO, die relativ neu ist, dass der Verband die Erteilung von Pässen dann verweigern kann, wenn man mehr als die als das Doppelte der benötigten Pässe irgendwie hat, ne? So sowas halt irgendwie in der Art. Mhm. Und dann könnte man das ja sehr leicht umgehen, indem man halt eine zweite und eine dritte Mannschaft aufmacht. Dann hat man halt die Mannschaften und dann kann man zwischen den einzelnen Teams, die in der gleichen Altersstufe sind oder sowas, zumindest Jugendlichen, können die auch wechseln, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Regelungen gibt. Und deswegen haben wir gedacht, naja, vielleicht ist das auch eine Idee zu sagen, naja, wenn du schon eine C-Jugendmannschaft hast und das Glück hast, weil nicht alle haben ja auch so viele Kinder- und Jugendmannschaften, dann freu dich, aber mach nicht nur eine zweite und dritte Mannschaft und nimm dich die Kinder von anderen Vereinen auch noch weg. Ja? Und das ist halt wirklich auf dieses Berliner Gebiet irgendwie eigentlich so ein bisschen, ne, gemünzt. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du halt in einem größeren Bundesland bist, wo die Wege auch viel weiter sind, da hast du diese Probleme gar nicht. Ne? Aber hier hast du halt, ja, innerhalb von 30 Minuten kannst du mit der BVG überall hinfahren. Du bist halt bei jedem Verein, kannst du hin. Und deswegen ist dieses Abwerben auch so intensiv bei uns hier in Berlin. Mhm. Das ist halt die Idee, wenn man sagt, ja, die sind schon voll, die haben schon genug Spieler, die können nicht mehr aufnehmen. Dann musst du halt, dann bleib da, wo du warst. Und dann ist das so. Aber natürlich ist es schwierig, ja, wenn du natürlich, klar, wenn du in deinem Einzugsgebiet halt so viele Spieler hast und du hast jetzt irgendwie, weiß nicht, ich stelle mir das schon vor, bei uns in Neukölln, sind jetzt, keine Ahnung, wir machen eine Werbemaßnahme oder kommen auf einmal jetzt 60 Kinder und wollen bei uns spielen. Ja, was machen wir dann? Ja, dann haben wir uns selber dann mit dem Antrag geschadet, aber
Hardy, jetzt habt ihr das Ding ja heute bei der Mitgliederversammlung dort eingereicht.
Letzte Woche war das.
Letzte Woche, genau. Mhm. Ihr habt das jetzt zur Abstimmung gebracht. Was wurde jetzt genau abgestimmt und wie sah das Ergebnis aus?
Na, zuerst mussten wir klar machen, dass wir nur darüber abstimmen, ob wir so eine Arbeitsgruppe bilden und nicht diese Punkte, dass sie jetzt schon in Stein gemeißelt sind. Das war nicht allen klar. Das haben wir erstmal geklärt. Und dann haben wir uns dann ein bisschen unterhalten darüber, auch so ähnlich wie wir jetzt hier gerade so Argumente ausgetauscht haben. Und letztendlich wurde abgestimmt und der Antrag ist mit einer einzelnen Stimme Mehrheit durchgekommen. Das heißt 49 Fürstimmen, 21 gegen, das waren alle Stimmen von den Adlern, die sind ja so groß, die haben 21 Stimmen, und 27 Enthaltungen, sodass wir quasi mit 49 zu 48 Stimmen für den Antrag gestellt haben und somit wird der Verband jetzt diese Arbeitsgruppe bilden. Ja.
Was ich ja schon mal sehr gut finde, dass man also über das Thema überhaupt
schon mal fest.
Carsten.
Darf ich an dieser Stelle mal kurz festhalten, dass, also ich bin jetzt nicht in Berlin, ich kann da relativ neutral das beobachten, dass das größte Berliner Jugendteam, was unter Umständen jetzt vermute ich jetzt mal auch Ursache von manchen Problemen ist, bei anderen Vereinen, das jetzt nicht gut findet. Welche Überraschung?
Ja, das war auch erwartet, glaube ich. Aber ja.
Ja gut, ich hätte jetzt auch noch von Gegenstimmen mit den Rebels gerechnet, aber die sind ja nun auch gerade in einer prekären Lage, wo sie dann, glaube ich, versuchen, ihre Jugendspieler auch möglichst irgendwie halten zu wollen.
Ja, genau. Also ich glaube, die Rebels waren auch von Abwerbungen betroffen in der Vergangenheit. Deswegen haben sie ja auch jetzt so Probleme mit der Jugend. Aber ja, also ich glaube, Ich weiß gar nicht, wer wie abgestimmt hat. Ich habe mich da jetzt gar nicht so umgeguckt. Ich kann nur die Anzahl der Stimmen.
Aber ich finde es gut, dass jetzt überhaupt eine Diskussion darüber stattfindet, wie man das handeln will, weil nötig ist es auf jeden Fall. Und vielleicht gibt das auch so ein bisschen eine Signalwirkung in die anderen Bundesländer.
Ja, vielleicht.
Ja, da werden wir wirklich eine bundesweite Regelung wirklich viel, viel, viel lieber, weil dann hat man es in der BSO irgendwo festgeschrieben. Und es wäre allen ein bisschen mehr geholfen, weil ich sehe es auch selber hier in Nordrhein-Westfalen, was da gerade für ein Bockmist gerade passiert überall. Und lass mich mal raten, in Berlin ist jetzt gerade auch nicht gerade im U19-Bereich gerade Spielerschwemme angesagt, oder? Oder nee. Könnt ihr euch für U19-Spielern gerade nur nicht retten?
Nee. Also wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben, glaube ich, nur einen einzigen Verein, der einen Elfartikel in diesem Bereich gemeldet hat. Alle anderen sind jetzt runtergegangen auf neun. Und das ist wirklich ein Problem. Also Frankfurt hat gar keine A-Jugend, spielfähige A-Jugend, soweit ich weiß.
Die Thunderbirds auch nicht.
Die Thunderbirds haben keine Jugend mehr. Ja, obwohl die früher waren, war es auch ein GFL Juniors Verein. Da muss man auch, vor einigen Jahren hatten sie GFL Juniors. Die mussten jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, um ihre Lizenz für die Regionalliga zu bekommen, mussten die irgendwie eine Flag-Football-Mannschaft oder so anmelden oder sowas, damit die überhaupt. Ne, so. Genau, also da ist auch keine Jugend, also das ist momentan wirklich ein Problem und das ist halt genau das, der Grund, warum wir jetzt damit kommen mit dem Antrag, weil wir sehen, dass die Entwicklung jetzt so weit geht, dass irgendwann nur ein, zwei Vereine eine Jugend haben und die anderen, keine Ahnung, was die dann machen. Ne? Es werden dann nur so kleine, vielleicht nicht spielfähige dann Jugendabteilungen sein und das ist für die Jugendlichen natürlich ein Problem. Mhm. Und das ist halt umso mehr für mich unverständlich, wo wir jetzt so einen Football-Boom haben und ich weiß auch nicht, warum wir so wenig O-Liner haben in Berlin. Ich weiß nicht, ob es bei euch, Carsten, in NRW auch so ein Problem ist, aber wir haben halt, wir haben einen Sebastian Vollmer, der O-Line gespielt hat und zwei Super Bowl-Ringe hat, dass sich da keiner halt irgendwie so die Idee hat, wie man diese Position, diese O-Line halt so ein bisschen populär machen kann, ja, dass man das nicht macht. Das weiß ich nicht. Also das ist halt,
das war aber schon immer ein Berliner Problem, dass man schwer O-Liner gefunden hat. Gut, mein lieber Hardy.
Und dann ist man nach Hamburg gefahren und hat sich gedacht, wo kommen diese Pottwale her?
Richtig. Ja, Hardy, denn vielen, vielen Dank, dass wir euren Antrag mal diskutieren durften. Also da sind ja interessante Punkte mit dabei und ich denke, dass da jetzt eine Gesprächsgruppe gebildet wird, ist schon mal ein guter erster Schritt. Und dann sind wir mal gespannt, was da so Konkretes bei rumkommt. Dann verfolgen wir das mal so ein bisschen weiter.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und euch noch viel Spaß.
Gutes Gelingen.
Danke dir, lieber Hardy. Bis dann. Ciao.
Danke, ciao.
So, das war doch mal interessant.
Ja ich sehe gerade noch den letzten Kommentar. Ja, ich sehe gerade den letzten Kommentar unter anderem vom Kai, ne? Football-Boom ohne Trainer und Schiedsrichter verpufft.
Das ist ja dann auch so meine These, die ich habe, ne? Es liegt noch nicht mal daran, dass die Jugendlichen kein Interesse haben. Es ist halt auch ein derber Trainermangel zurzeit. Also Berlin-Brandenburg, da rennen so wenig Trainer rum. Da kannst du gar nicht alle Jugendmannschaften adäquat irgendwie betreuen, als dass dort irgendwie so ein Selbstläufer entsteht, wo dann immer mehr Jungs bei rumkommen. Ne? Naja.
Ja, und da rede ich ja nicht mal von einer geringen Anzahl an Headcoaches oder so, sondern einfach nur überhaupt Anzahl an Coaches, dass man ein organisiertes Training schön auf die Beine stellen kann, oder?
Ja, darum geht's ja, ne? Wenn das Programm nicht attraktiv ist, weil da vielleicht nur zwei, drei Trainer rumrennen, die zwar ihr Möglichstes tun, ist aber anders, als wenn du einen 10er-Trainer-Kader hast, die da wesentlich mehr Remi-Demi machen können. Ne? Und wenn dann da noch Geld dahinter steckt, dann kannst du noch mehr Feuerwerk zünden. Ne? Und ein kleiner Verein, der halt vor sich hinkrebst, mäßig Equipment hat, zwei, drei Trainer hat, die ihren Vollzeitjob haben, am besten noch in der Schicht. Naja, dann kannst du dir vorstellen, wie das Training aussieht.
Ja, der Fluch der kleinen Zahl, ne? Wie wird man diese Fluch der kleinen Zahl los? Ja, gucken, welche Zahl man am schnellsten schnell aufboostern kann, die ein bisschen Mehrwert hat. Aber das ist wirklich Kaffeesatzleserei teilweise.
Genau, so. Und jetzt wollten wir nochmal zurückkehren zur letzten Woche. Da haben wir ja besprochen das Thema Imports, Sinn, Unsinn. Wieso rüsten jetzt alle mit Imports auf? Und da hat mir dann der Alex Schawinski, seines Zeichens Präsi der Rostock Griffins, eine Mail geschrieben, wobei ich auch mal echt sagen muss, ich finde das geil, dass wir hier Leute haben, die in Entscheiderpositionen bei den Vereinen sitzen. Wir hatten jetzt gerade den Hardy, der ist ja zweiter Vorsitzender bei den Bears. Dass wir da mal so Stimmen kriegen, die in den Entscheidungspositionen sitzen und mal deren Gedanken so hören. Und das finde ich richtig cool. Und da würde ich jetzt mal ganz kurz eingreifen und mal den Alex Schawinski Teil 1 abspielen. Bist du bereit? Na, dann Mats ab.
Moin, mein Guter. Ich hoffe, alles ist fein. Beste Grüße aus Rostock. Hab wie immer euren Podcast gehört. Kleine Kritik. Ich glaube, das mit den Amis greift ein wenig kurz. Die ganze Geschichte mit den Importen. Logischerweise wirst du medial auch nur wahrgenommen, wenn du Erfolge hast. Da gehören Importe leider dazu. Es gibt ganz wenige, die es komplett ohne Importe schaffen. Gerade so ab GFL 2, teilweise Regio auch. Ne? Das ist meiner Ansicht nach ein bisschen zu kurz gegriffen, wie ihr da argumentiert habt. Denn Erfolge sind die Grundlage für alles. Wenn du irgendwo in der unteren Liga rumgurkst, kriegst du keine Sponsoren, du kannst nicht wachsen, du kriegst keine Aufmerksamkeit und du kriegst auch keinen Nachwuchs. Wenn du erfolgreich bist, kommt das alles von alleine. Gut, alles klar, beste Grüße und bis dann, mein Lieber. Tschüss.
So, das war der erste Soundschnipsel von Alex und der sagt, wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du halt die Imports.
Wieder der Fluch der kleinen Zahl irgendwo, ne? Das ist überall anwendbar, ne? Hast du ganz wenig Amis, hast du wenig Erfolg, hast du wenig Standing, ne?
Ja, was wir angeführt haben, ist ja dieses Wettrüsten, ne? Irgendjemand hat das angefangen, mit Imports um die Ecke zu kommen und wenn du konkurrenzfähig bleiben willst, musst du nachrüsten, ne? Kalter Krieg mit Imports. Und wir haben ja auch gesagt, wir haben ja festgestellt, selbst wenn du jetzt den German Bowl gewinnst, kriegst du keine Prämie. So, wie kommst du an Kohle? Naja, natürlich, indem du erfolgreich bist, ist es die einzige Chance, Sponsoren auf dich aufmerksam zu machen. Nur die Gewinner kriegen halt gute Sponsoren und damit dann eben auch die Knete.
Übrigens, ne? Germanbowl.de, klick mal da aufs Impressum, du wirst nicht wissen, wer da drin steht noch.
Immer noch der Uwe?
Ja, und dann raten wir, welche Seite die Karten verkauft werden.
Ja, so schnell wirst du ihn los. Ja, und dann hat Alex nochmal eine zweite Sprachnachricht hinterhergeschoben, wo er dann da auch nochmal so ein bisschen auf die Nachwuchsarbeit eingeht. Wollen wir auch nochmal kurz reinhören.
Ich meine, verstehe mich nicht falsch, ist alles gut, aber dass ich nochmal drauf eingehe. Es gibt, womit wir wuchern müssen, ist gerade bei den Vereinen, die, sag ich mal, GFL spielen oder Regio, es gibt keine andere Sportart, wo du eine Möglichkeit hast, als regionaler Spieler, ne, in einem Team so aufzuwachsen und nach oben zu kommen und dann unter Umständen Bundesliga zu spielen, wie bei uns im Football. Guck dir Basketball an, guck dir Fußball an oder weiß der Geier was. Welches Team in den oberen Ligen dort kann von sich behaupten, okay, ich habe hier 80% Leute aus der Region? Gibt's nicht. Bei uns ist das so, bei vielen anderen GFL-Teams auch. Und das passiert halt nur, wenn du erfolgreich bist und eine gute Nachwuchsarbeit hast. Ne? Wobei das eine das andere bedingt. Ich glaube nicht, dass man das gegeneinander aufrechnen kann.
Ja,
das ist das mit den Local Heroes, ne? Erinnert mich ein bisschen an Elf. Wir sind auf die Leute aus der Region angewiesen.
Ja, aber warum? Weil wir halt noch nicht professionalisiert sind und keinen Transfermarkt haben. Du hast nicht die Möglichkeiten, die Leute alle zu bezahlen. Deswegen bist du ja auf deine Lokalspieler angewiesen. Wenn du alle bezahlen könntest, dann könntest du in Rostock natürlich auch sagen, ich kaufe mir Münchner ein.
Lass sie einfliegen. Ne? Also wie beim Eishockey im Prinzip. Ne? Aber sagen wir mal ehrlich, Eishockey ist jetzt für mich so eine der größeren amerikanischen Sportarten, in Deutschland, da wo professionell Sport betrieben wird, aber wie oft gehen Eishockey-Clubs pleite? Und zwar richtig. Ne?
Ja, also ja. Ich weiß nicht, also ich kann, ich, also klar, es ist so, dass wir die lokalen Sportler halt brauchen im Football, aber ich bin eben der Meinung, das liegt eben noch daran, dass wir in der gerade GFL nicht professionell sind. Wir sind auf Vereinsmitglieder angewiesen, ne, und keiner wird jetzt aus München nach Rostock düsen, ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, Rostock hat ja natürlich seine Vorzüge. wird jetzt nicht extra nach München ziehen, nur um als Vereinsmitglied, der zahlen muss, Football zu spielen. Sind wir mal ganz ehrlich. Und von daher ist es natürlich klar, dass Regionalliga wie GFL 1 von ihren Local Heroes leben. Aber es war ja mal das Bestreben, dass wir einen professionellen Ansatz haben im Amateurfootball bis in die GFL. Und dann bedeutet das aber, wir müssen alle Spieler bezahlen. Und die bezahlen dann keine Mitgliedsbeiträge mehr. Dann sind wir aber auch nicht mehr auf der Ebene, wo wir von EVs, also eingetragenen Vereinen, sprechen, sondern dann halt von Firmen. Die müssen, also sie können dann keine EV mehr sein, sondern müssen sich umändern in eine GmbH. Und dann können sie den Leuten Gehälter zahlen.
Ja, und da finde ich immer diesen Ansatz immer so schön, ne, dass man immer redet, Professionalisierung, und alle wittern das große Geld als für die Spieler oder sowas. Und ich denke, lass doch einfach mal den ganzen Rahmen professionalisieren. Also,
ja, das eine ist ja das professionelle Handeln. Ja, wie gebe ich mich auf dem Feld? Wie ist alles drumherum aufgebaut? Das ist das eine. Aber wenn wir von Profisport reden, dann reden wir von bezahlten Spielern, deren Beruf es ist, Sport zu machen, die dafür einen Vertrag bekommen und dann Geld plus Bonizahlung bekommen.
Ja, und da sind wir sowas von dermaßen weit entfernt im ALVD-Football. Mit der Gründung der ELF haben wir uns, sag ich mal, davon noch viel, viel weiter entfernt. Viel, viel weiter, als man sich es noch vorstellen kann. Klar, jetzt zum Beispiel jetzt hier in Krefeld, ne, da versucht man das alles ja auch professionell aufzuziehen, also aus einem professionellen Blickwinkel heraus, ja, und nicht im Sinne von, jetzt kriegt jeder ja sein Vollzeitgehalt, ja, und das sind so Wege, wo ich sage, ja, lasst uns das alles insgesamt so angehen, mit ein bisschen Verstand, mit ein bisschen Leidenschaft und viel weniger Missgunst.
Naja, Missgunst, ja, in einer perfekten Welt ist das natürlich schön, aber wir sind jetzt hier halt, also jedes Team ist in Konkurrenz mit anderen Teams, ob es jetzt nur Liga-intern ist oder nicht, plus eben jetzt Konkurrenz zur ERF. Also die Bandagen werden dann irgendwie schon angezogen werden müssen. Und klar, wenn daraus resultiert ja dann auch so ein bisschen der Antrag, den die Bears jetzt eingereicht haben, man will sich ja auch irgendwo schützen. Und das kann ich auch völlig nachvollziehen. Die Frage ist halt, wie kriegt man das juristisch hin, um das sauber hinzukriegen, um seinen Spielerbestand vor der jetzt noch hungrigen GFL zu schützen.
Ja, oder ich sag mal, was wir jetzt haben, ist ja ein bisschen Kannibalisierung. Hatten wir das nicht mal gehabt? Nee. Kannibalisierung des Footballs?
Ja.
Es geht jetzt in den Jugendbereich rein. Ne? Wir haben das Problem, dass wir hatten es ja Leistungs-GFL genannt, ne? Aber ehrlich gesagt, es ist ja nicht nur ein Leistungsgefälle, sondern es ist auch ein Sog nach oben jetzt. Ja. Wir haben jetzt im Prinzip oben, da ganz oben mit der Elf ein schwarzes Loch.
Da würde ich mal kurz einwerfen, ich würde von Static X, so ein bisschen Industrial Metal, den ich in meiner Jugend sehr gerne gehört habe, den Song Cannibal einstreuen. Scheppert ein bisschen, aber gut. Ja, ich habe dich unterbrochen, entschuldige bitte.
Dann nimm für mich einfach nur irgendein Lied von Cannibal Corpse, das Erstbeste. Hört sich eh alles gleich an.
Da würde ich einen Song nehmen, Fucked with a Knife. Der ist mir so in Erinnerung geblieben.
Oh Gott, ja. Nee, also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Wie jetzt gerade jetzt ein Kommentar schon drin steht, ne? AVD müsste sich mehr Richtung Ausbildung ausrichten und Elf hat ja den Ansatz Richtung Profisport. Jo.
Ne? Ja, aber wenn jetzt die GFL dazu tendieren soll, jetzt Ausbildungsliga zu werden, dann müssen wir aber wirklich irgendwie drüber nachdenken, wie wir denn das hinkriegen, dass die Vereine weiterhin in der Lage sind, auszubilden. Weil
und zu spielen.
Ja, die ELF hat ja, da sind jetzt die ganzen guten Coaches hin. Ja, verstehe ich auch warum. Gar kein Problem. Das Problem bleibt aber, dass die GFL Lehrgegras zurückbleibt. Und die müssen natürlich jetzt gucken, wo kriegen sie die Leute her und ja, wo sollen sie denn herkriegen, aus den unteren Ligen. Aber dann gehen die Trainer und Spieler wieder hoch und in den unteren Ligen bleibt wieder nichts übrig. Und ja, wie machen wir das jetzt, um Spieler und Trainer zu generieren?
Ja, ausbilden. Und das ist die Sache. Das ist die größte Aufgabe, finde ich, jetzt für die nächsten 2-3 Jahre fürs AVD-Präsidium. Nicht irgendwie gucken, dass Festplatten von Huber irgendwie wieder auftauchen, sondern genau diesen Weg zu beschreiten.
Ja, und letztendlich kann es nicht nur am Geld liegen. Also es kann nicht nur über das Geld geregelt werden, die man jetzt von der ERF erwartet, an den AVD zu zahlen, beziehungsweise an die GFL. Mhm. Sondern in der GFL braucht es halt auch neue Denkansätze und Strukturen, die eines Ausbildungsteams oder einer Ausbildungsliga gerecht werden.
Ja, das sind strategische Entscheidungen, die sind nicht einfach, finde ich.
Und da gehört dann zum Beispiel dazu, als Leuchtturmprojekt in seiner Region, das habe ich schon mal gesagt, ne, wenn du als Regionalprimus dastehst und in der Bundesliga spielst, dann guck doch mal, ob du die Teams um dich rum dazu befähigst, besser arbeiten zu können. Und warum soll denn nicht ein GFL-Trainer vielleicht ein bisschen mehr Geld kriegen, die jetzt zum Beispiel wo das Geld von den kleinen Vereinen ein bisschen zugeschossen wird, um dann zu sagen, dafür kommt er mal regelmäßig zu uns. Nicht zweimal die Woche, aber vielleicht so einmal im Monat, um zu sehen, hey, wie können wir unser Training verbessern, wie können wir unsere Vereinsstrukturen verbessern, dass sie zum Beispiel dann eben auch nicht nur Trainer dann mal vorbeischicken, sondern eben halt auch mal Vereinsakteure, die da organisieren.
Ja, aber dann muss man ganz ehrlich sagen, selbst in der Elf haben wir noch genug Coaches, die das nebenbei machen.
Kai schreibt gerade, die ersten ELF-Spieler kommen doch zurück in die Vereine und bringen ihre Erfahrungen mit. Wenn das jetzt noch bei den Coaches klappen würde, wäre allen geholfen. Ja, so manche kommen zurück, aber ich glaube, das ist noch nicht so die Zahl, die maßgeblich ist. Also die Spieler, na, wo werden sie denn hingehen? Sie werden jetzt bestimmt nicht beim Regionalligisten wieder einsteigen und dort Football spielen. Die werden ja dann auch gucken, dass sie dann in die GFL zurückgehen und sich da vielleicht sogar, wenn möglich, bezahlen lassen für das, was sie jetzt können.
Um deutscher Meister zu werden.
Conny fragt, Conny ist ja Betreuerin bei euch und Spielermutti, GFL-Teams müssen sich auch zum Teil hinterfragen, ob alles so toll da ist. Nicht umsonst hauen auch so viele nach unten ab und nicht nur Richtung ELF. Dort wird bei Entscheidungen oft vergessen, dass ein Verein ohne Spieler nichts ist und auch nicht, warte mal, jetzt muss ich mir mehr anzeigen lassen, und nicht existieren würde. Die Spieler sollten endlich mal wieder im Vordergrund stehen.
Siehst du, und das ist so eine Sache. Erinnerst du dich, als ich in Berlin mit dir bei den Adlerspielen war, wo ich dachte, jo, das ist jetzt GFL?
Naja, ich glaube, das Problem, was man so ein bisschen in der GFL hat, ist, dass man davon ausgeht, naja, der Spieler hat schon Bock bei uns zu spielen. Man sieht den Spieler nicht mehr als Kunden oder als Mitglied, was umworben werden will.
Ja, sondern das ist Selbstverständlichkeit.
Richtig, in der GFL geht man, glaube ich, manchmal so ein bisschen davon aus, dass, hey, wir sind hier die höchste deutsche Spielklasse bislang gewesen. Hier zu spielen ist ein Privileg. Und das war auch immer so ein bisschen mein Empfinden, was man so bei den Adlern so als Grundgedanke hatte. Es ist eine Ehre, hier bei uns spielen zu dürfen. Nein, ein Spieler ist immer noch jemand, der Geld dafür zahlt. Und da muss ich auch so ein bisschen meine Aussage mal so ein bisschen revidieren, wo ich dann auch zum Thema Krokus gesagt habe, sollen die Spieler einfach mal die Fresse halten und machen. Wenn sie dafür bezahlt werden, dann ja. Aber solange sie Mitglieder sind, haben sie natürlich ein Stimmrecht und dürfen mitentscheiden.
Genau, das ist es nämlich. Ne? Ich meine, welches GFL-Team ist wirklich in der Lage zu sagen, wir können auf beitragspflichtige Mitglieder verzichten?
Und das ist, glaube ich, so ein Thema, was die GFL auch lange noch hindern wird, solange sie eben EVs sind, also Vereine, eingetragene Vereine, solange sie immer darauf Rücksicht nehmen müssen, was die Mitglieder halt vorgeben an Beschlüssen, die sie abstimmen, kann ein Verein halt nicht so wachsen, wie er gerne möchte. Also es muss ja immer alles abgesegnet werden, beziehungsweise zur Abstimmung gebracht werden. Und dann kann es eben halt auch mal sein, wie man in Stuttgart dann halt gesehen hat, wo man halt gesagt hat, man möchte aus den Scorpions ein ERF-Team machen oder ein Parallelteam machen, wo die Mitglieder dann einfach gesagt haben, nö. Ne? Und dann ist es so. Ne? Die Mitglieder bestimmt, was zu tun ist, und dann kann der Verein eben nicht machen, was er will.
Ja, und das ist eine der Sachen, die ich jetzt im Laufe der Zeit mal so erlebt habe, ist dann auch teilweise, dass in der GFL so manchmal so eine Art Gutsherren-Mentalität teilweise da ist bei Entscheidungsträgern, Vorständen oder Coaches, wo ich mir dachte, so, no way, wenn der keinen Bock auf dich hat, ist er bald weg.
Ja.
Der ist nicht auf dich angewiesen, um sein Frühstück zu bezahlen, um Himmels Willen, nein.
Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was die Krokus jetzt gerade so ein bisschen als Problem haben. So, Hardy schreibt hier gerade nochmal, der Unterschied zwischen GFL und der ELF ist das Rosterlimit. In der GFL wird dich niemand aus dem Verein schmeißen, im Gegenteil, in der ELF hast du ein Rosterlimit, wenn du nicht lieferst, bist du schnell raus. Klar, die werden niemanden umsonst bezahlen.
Ja, siehst du, und ich kenne es aus Düsseldorf und anderen Vereinen, wo dann GFL oder GFL 2, wo da Rosterstärken bei sind, wo du dachtest, so, boah, Leute, echt jetzt? Ja, über 90?
Und das kannst du dir eben nur leisten, wenn du sie nicht bezahlen musst. Beziehungsweise du brauchst eher die Leute, damit du deine Imports bezahlen kannst.
Wollte ich gerade sagen, ne? Also von den 90 Leuten sind mindestens 40 dabei, die mindestens 2 Amerikaner bezahlen.
Ne, und da ist dann halt, wo ich aus meiner naiven Sicht sage, wieso soll ich denn irgendwo Mitgliedbeitrag zahlen, wenn der andere neben mir dafür bezahlt wird, dass er spielt, und ich muss ihn bezahlen? Das finde ich irgendwie ein bisschen doof.
Siehst du, und da hast du im Prinzip auf sehr, sehr, sehr charmante Art und Weise das Grundproblem GFL kurz mal skizziert.
Ja, und ich glaube, da müssen auf lange Sicht dann auch mal irgendwie Gedanken gedacht werden, ob man da nicht irgendwie mal so Richtung GmbH sich weiterentwickelt oder sowas. Weil dann kannst du ja machen, was du willst. Ne? Du kannst Leute einstellen und die bezahlen mit Vertragsfreiheit. Du kannst Gewinn erwirtschaften.
Ja, aber das Gründungsgeld muss ja erstmal da sein, die 25 Riesen. Ne? Die Einlage muss ja erstmal irgendwo herkriegen. Du brauchst dann einen Geschäftsführer. Und oh Gott, deswegen, oh Gott,
Da brauchst du dann eben Leute im Vorstand, die dann halt nicht irgendwie Jugendspieler-Eltern sind, ohne denen jetzt zu nahe zu treten. Dann brauchst du halt wirklich Leute, die Ahnung vom Business haben.
Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes von diesem Sportbusiness, nicht nur einfach irgendwelche, also wir haben auch schon mal die Erfahrung gemacht, dann kommen Leute von außerhalb, ja, der ist selbstständig, der hat einen Laden sonst wo an der Kühe, keine Ahnung, was oder sowas, ne, der hat schon Ahnung, ne, und dann stellst du ein paar Monate später fest, der hat von allen Ahnung, nur nicht von Buchführung oder so ein Scheiß, ja, ja, also da musst du echt, es ist echt ein schwieriges Thema, es ist immer, ich bleib immer noch dabei, ne, beim AFVD steht das A nicht für American, sondern für Amateurfootball.
Ja, und vom Verband hört man ja momentan auch nicht so viel. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass fast die gesamte RAN-Crew jetzt zur RTL wechselt?
Ja, ich hatte gesehen, RAN sucht jetzt auch händeringend Leute.
Wollen wir uns da bewerben?
Hell no, ich habe genug zu tun.
Hey, dann wirst du bezahlt.
Die werden bezahlt?
Aber ich muss sagen, ich finde es von RTL einen feigen bis irgendwie fantasielosen Move, einfach die komplette Crew dann rüber zu ziehen und Reloaded rauszumachen, beziehungsweise nichts Neues zu versuchen. Ich meine, Frauen sind da immer noch nicht dabei. Dafür haben sie ja wohl auch ganz schön Kritik eingeheimst.
Ja, du, sei mal noch mal ehrlich, wenn du bei Fox und weißer Geier was alles so geschaut hast, ne, wie viele Frauen sind denn da in den Kommentatoren-Trukus? Da ist ab und zu mal eine schicke Ische am Sideline, da ist immer so eine Sideline-Chick.
Aber immerhin?
Ja, aber das ist ja auch irgendwie so doof. Es ist nicht mehr die Side-Chick, es ist immer die Sideline-Chick. Ja. Ob das jetzt auch viel wesentlich besser ist, ne? Ich meine, und der Icke, der hat zwar lange Haare, aber
der soll zum Glück nicht dabei sein, was ich schon mal sehr positiv finde. Aber ich meine, wie in so einem modernen Land wie Deutschland könnte es ja nun auch mal verknusen oder sollten das vielleicht fördern, dass da in so einer Kommentatoren-Crew da vielleicht auch mal eine versierte Frau dabei ist. Und ich meine, die gibt es ja.
Zumindest deutschsprachig gibt es inzwischen genug Leute, die da einen ordentlich, sag ich mal, fundiert erzählen können. Ne?
Na, Conny sagt, Frauen quatschen zu viel, da reicht reicht die Sendezeit nicht.
Ja, ich sag mal so, Frauen schicken Sprachnachrichten, Männer machen Podcasts.
Genau, ich meine, wir können hier 2 Stunden, na, 1,5 Stunden, die 2. Stunde kriegen wir sicherlich auch noch voll, wenn wir wollten, nonstop labern, also Männer können genauso sabbeln.
Ja,
meistens auch richtig dünnsches.
Ja, ihr müsst nur Kälte und mich an der Seitenlinie mal erleben, wenn er nicht gerade couchen oder sowas, dann Autsch. Wir sollten mal wirklich, was jetzt von der Idee, wir werden gucken mal irgendwann mal im Laufe des Jahres an irgendeinem spielfreien Wochenende, wo ein Spiel ist und dann treffen wir uns irgendwann mitten in Deutschland und gehen da live hin, machen da einen Livestream, direkt von der Tribüne aus.
Du meinst, wenn du nicht gerade wieder deine Küche zerhäckselst, neu aufbaust und das Haus irgendwie ausbaust und deine zwei Teams betreust?
Oder gerade ein Scouting mache oder weiß der Geier was, oder einen Totemfall schnitze oder einen Bunker baue.
Wenn du mir nicht wieder gerade sagst, können wir nicht doch wieder alle 14 Tage machen?
Darf ich dich mal kurz an die Beschreibung des Podcasts erinnern? Alle 14 Tage eine Folge. Weißt du, wie viel wir jetzt schon vorgelegt haben? Wir sind eigentlich im Prinzip, haben wir schon genug Folgen bis 2026 durch.
Ja, aber die Leute danken uns doch. Wir haben 13 Leute im Stream, das wird immer mehr.
Alter, du bist so eine Fame-Bitch, ne?
Wir wollen wachsen.
Ach so, ich dachte jetzt vom Bauch her, Entschuldigung.
Ja. Juli, sind wir wieder gut dabei gewesen. Die übliche Litanei, lasst Likes da, lasst Kommentare da.
Oder geht, Sternchen.
Geht zu dem Streaming-Anbieter eures Vertrauens und gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung, weil wir sind der beste deutsche Football-Podcast der Welt. Und läutet die Glocke, dann verpasst ihr nie wieder eine Neuerscheinung. Ich muss auch mal sagen, es gibt immer mehr Football-Podcasts. Ne? Also ich guckt dann immer bei Instagram und sagt, oh, hier, guck mal hier wieder neuer und guck da neuer. Und dann schaust du das wieder an und schon wieder so ein...
Wieder derselbe Scheiß.
Ja, wieder der
wir sind
selbe
immer noch
Scheiß
die Einzige, die NFL vielleicht mal ein bisschen elf, aber meistens NFL.
Ja, ich hab mir dann neulich mal bei der Footballerei habe ich mal kurz reingehört und ich meine letztendlich machen die ja keinen eigenen Content. Die sprechen nur über das, was andere in Amerika so machen, beziehungsweise was wäre, wenn der da hingehen würde oder was würde nicht passiert, wenn er woanders hingehen würde. Und das ist, ich finde das alles so substanzlos.
Ja, ich meine. Ich gehe mal ganz kurz mal durch, ne? Die Podcasts, ne? Football Bromance, na okay, ist ganz oben drauf, ne? Dann haben wir die Footballerei, die Pille für den Mann, dann NFL-Podcast, dann NFL-Podcast, dann NFL-Podcast, dann NFL-Podcast, NFL-Podcast, jetzt gucke ich mal Red Zone, ach nee, die machen auch nur NFL, lalalala, ach VfB, das hat sich anscheinend da verirrt in dieser Rangliste, ne? Und ja, ich glaube, wir sind wirklich die Einzigen, bis auf diesen einen aus Burg an der Wupper. Ja. Und erzähl nicht. So, wir sind der einzige Punkt.
Naja, es gibt noch Balltime, aber der macht das ja mehr über, also Harold macht das ja mehr so über Interviews. Mhm. Dann gibt es den Podcast, den ich nicht nenne, den wir auch mittlerweile abgehangen haben und der eigentlich auch nur irgendwie belanglose Interviews führt. Wer lacht denn da schon wieder im Hintergrund?
Das war die Kritik. Ich finde es ja schön, wenn du dann so bei Podcast-Charts immer so guckst, eine Football-Podcast, dann findest du irgendwelche Fußball-Podcasts, dann irgendwas auf Arabisch. Was zur Hölle? Also, ja.
Kai Schröder schreibt hier noch zum Thema Frauen. Wir haben noch nicht wenige Frauen, die selber auf dem Feld aktiv waren. Als Spielerin oder Schiedsrichterin, an Ahnung mangelt es ja nicht. Ja, man könnte ja auch Lara Pfeffer fragen, die über ihr Gesicht in die Kamera hält so, und sich irgendwie für das Gesicht der Frauennation hält. Oh, war das ein Rant? Uiuiuiui.
Ich bin unschuldig.
Gerüchteküche-Podcast wäre mal gut, hätte genug Material.
Aber du, das ist mir generell mal so aufgefallen und jetzt muss ich leider ein bisschen ranten, ne? Diese ganzen Football-Influencer oder generell Influencer gehen mir ja richtig auf den Sack.
Ja, da gibt es so einen Typen, der hat beim Berliner GFL-Team mal für 2-3 Spiele gespielt und präsentiert sich da immer dann noch auf dem leeren Footballfeld und macht dann so Videos, oh, die 10 größten Quarterback-Fehler, bla und blub. Und ich so, Junge, du hast noch nicht mal eine Saison durchgehalten und du willst hier irgendwelche Quarterback-Tipps hier geben oder sowas. Ja? Wo ich dann auch sage, boah.
Halt die Fresse.
Ja, auf jeden Fall.
Wir sind doch nur neidig, wir können keine Promo-Codes rausballern, oder? Ja, also ich finde es ja eh so witzig, ne? Ich hoffe ja nur, was Frauenfootball angeht, dass sie nicht diese türkische Ritis irgendwann mal kriegen.
Die was?
Ich nenne es jetzt mal die türkische Ritis. Ne? Also wie irgendwelche Twitch-Bitches. Entschuldigung. Also ernstzunehmende Gamerinnen, die bei Twitch vor der Kamera sitzen und dann irgendein tolles Spiel spielen, knapp bekleidet.
Also es gibt Leute, die sich dabei filmen, Football-Videospiele zu spielen und das dann irgendwie meinen zu kommentieren. Und da frage ich mich auch, warum, wieso, was ist der Mehrwert davon?
Ja, vor allem, wie viele Football-Videospiele gibt es denn inzwischen? Ich meine, früher hatten wir, wie hieß das nochmal, Football Pro Sports gehabt und weiß ja gar was alles. Ich glaube, ich hatte ein Jahr 5 verschiedene NFL-Videospiele gehabt, nur auf dem Rechner. Ne, dann gab es eine NCAA, ja. Ne, plus College und hast du nicht gesehen. Ja, und was gibt's inzwischen? Dann sagt er, oh, krass, du hast noch ein NCAA-Spiel. Ja, ich hab nur eins. Ne, wow, gib mal her den Shit. Ne, und ansonsten gibt's jetzt nur Madden und das war's. Pro Sports, glaube ich, gibt's gar nicht mehr. Tecmo Bowl ist schon 40 Jahre alt.
Blood Bowl für euch noch.
Scheiß. Ja, Blood Bowl am weitesten Sinne hergegeben, ne? Und ansonsten hast du halt wirklich nur noch diese scheiß, also Madden-Kacke, ja. Ich habe letztens mal so ein neues Madden-Spiel aufgemacht und dachte mir so, okay, mach's mal ganz schnell, so, 4x2 Minuten. Alter, was muss ich hier alles einstellen? Alter, ich will doch nur spielen, ja, Fatzke. Ich will nicht online sein. Ich will einfach nur irgendwas spielen, irgendein Team großartig
spielen. Ja, aber du musst dich dabei nicht filmen.
Nach 4 Minuten.
Du musst dich ja dabei nicht filmen.
Ja, und dann vor allem, es gibt nur ein Spiel, das sich dabei filmen. Ich meine, hallo.
Bastian weiß genau, wen ich meine. und ein kleiner Tipp an Katja und Conny. Ich meine, wenn ihr da so viel Material habt, macht doch mal einen eigenen Podcast. Wir können ja das ja wie Footballerei machen. Ihr könnt unter der Rubrik Coach Potatoes könnt ihr einen eigenen Podcast machen für Gerüchteküche aus NRW.
Oh, ich habe schon einen Namen.
Na?
Team Zone Trash Talk.
Teams, das, der ist ja spannend.
TTT. Nee, oder Team Zoning oder sowas. Oder.
Tja, vielleicht finden wir da noch eine Idee oder unsere Zuhörer da draußen.
Entschuldigung, ich hab's. Intimzone.
Ich hoffe, das riecht Nina Fisch.
In the Teamzone. Bitte, bitte, bitte. Die erste Ausgabe bei den Paderborn Dolphins. Entschuldigung, ich meine nur.
Also, meine Frau guckt mich gerade entsetzt an.
Also ganz ehrlich, ich hatte mal einen Kumpel gehabt, der hat mir sein Dolphins-Cappy mal gegeben, ne, und das hat, er hat danach vorher ein bisschen geschwitzt, ne, und hab's genommen und ich so, Alter,
ich weiß
nicht. Thunfisch. Es riecht nach Thunfisch.
Eigentlich gibt's nur 2 Sachen, die nach Fisch riechen, und eins davon ist Fisch. Gut, es wird cheesy. Nathalie möchte gleich mitmachen. Ja, da haben wir doch schon 3 Mädels für einen neuen Podcast.
Ach so, Teamzone. Ach so, ja, okay. Oh, ja. Oh, ach ja, die Kyoko schreibt auch, ja, Conny, bitte. Oh, wow.
Ja, das wird doch interessant.
Das eskaliert hier gleich. ich sehe schon kommen, dass ich am Montag oder am Mittwoch oder sowas dann schon die Anfragen kriege, kannst du uns mal kurz ein paar Mikros leihen?
Dann brauchen wir aber mal einen Sponsor, der uns hier mal ein bisschen finanziell unter die Arme greift.
Obwohl, Mädels, ich hab wirklich meine Idee. Ne? Ich habe ja diese Ansteckmikros, ne? Müssen wir mit unserem Mediabeauftragten mal reden, ob man wirklich mal sowas machen kann, so spontan, ne? Mic'd up in der Teamzone, das gab's noch nie! Ich meine, Mic'd up Spieler und so weiter und so fort. Ja klar, Mic'd up Coaches, ja. Aber Mic'd up Staffing eines Game Days.
Tschu.
Das wäre bestimmt interessant. Ach, der hat schon wieder Hühneraugen.
Okay, vielen Dank nochmal an alle, die im Stream mit dabei waren und fleißig mit kommentiert haben. Ich finde, seitdem wir das machen, ist unser Podcast nochmal ein bisschen lebendiger geworden, finde ich. Ich finde das
cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen nicht immer warten, bis alle Leute den ganzen Rand zu Ende gehört haben.
Wir kriegen gleich auf
die Fresse. An dieser Stelle, danke, dass ihr bis zum Ende gehört habt.
Ja. Und erzählt euren Eltern, euren Geschwistern und euren Kindern davon. Holt die alle her und könnt da entspannt am Lagerfeuer sitzen und den Coach Potatoes lauschen.
Genau, aber nicht so lange.
Wenn sie dann 18 sind.
Genau, Marshmallows. Je länger du sonst Feuer hältst, ne, desto genauso sind sie wie die Coach Potatoes. Klebrig. Nein.
Okay. Gut, vielen Dank, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir hören uns dann wieder in einer Woche, wenn ich frisch aus dem Camp wieder da bin. Und dann mal gucken, ob ich irgendwie tolle Geschichten mitbringe, aber ich glaube nicht, wenn ich die wieder erzähle, dann kriege ich wieder Ärger.
Genau. In diesem Sinne.
Wir wünschen euch eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns dann, ja, also sehen tun wir uns Sonntag wieder und hören könnt ihr, wann ihr wollt.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Die Couch Potatoes.